Radio Ravnica, Folge 239. Heute über Magic Overload. So ein bisschen so schauen wir uns an, was das eigentlich mit den Sets macht. Dazu natürlich die Thunder Junction Commander Decks. Was beinhalten sie? Sind sie cool? Sind sie nicht cool? Wie immer reden wir darüber. Und noch nicht allzu lange her, nach Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir neue Secret Layer Drops. Und dieses Mal wieder mit was Neuem und einem Twist. Und das wird wieder spannend. Wenn wir Zeit haben, machen wir Ask Us Anything. Keine Sorge, wir vergessen euch nicht. Und eure Fragen werden beantwortet. Aber bevor wir anfangen, wie immer an meiner Seite der gute Robin. Robin, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's super. Es ist hinter den Kulissen eine etwas turbulente Zeit für mich, denn ich kann ja schon mal sagen, die Folge 239, die wir jetzt heute jetzt aufnehmen, die ihr jetzt gerade hört, das ist erstmal die letzte für die nächsten 3 Wochen, beziehungsweise 2 Wochen. Wir haben 2 Folgen voraufgezeichnet für euch, eine mit Gast, eine, wo wir allgemein nochmal über Magic-Themen reden. Und die kommen jetzt in der Pause, denn ich bin einmal im Urlaub. Ich fliege ins schöne New York, zum ersten Mal Amerika sehen, sehr exciting. Und danach ziehe ich tatsächlich um. Das heißt, dadurch, dass das so timingmäßig so ein bisschen schwierig ist, vor dem Urlaub oder während des Urlaubs umzuziehen, ist auch jetzt schon fast 3 oder 4 Wochen vor dem Umzug alles gepackt und alles zusammengeschoben. Deswegen, wenn es ein bisschen halt, liegt es daran, weil die Wände leer sind. Aber ja, dann sehen wir uns quasi deswegen zur Folge 242. Auch im Urlaub lohnt sich der Einbruch nicht. Genau. Sehen wir uns in Folge 242 aus der neuen Wohnung, aus dem Urlaub mit dann auch wieder News-Themen. Aber genau, wir haben, wie gesagt, tolle Folgen für euch aufgezeichnet. Dementsprechend hört auf jeden Fall weiterhin rein. Aber bevor wir anfangen, ist auch diese Woche wieder Holy am Start. Fuelt uns diese Woche mit fabelhaften Energy-Drinks und Eistee-Sorten ohne Bullshit. Und ich kann ja mal sagen, es gibt ein paar richtig, richtig coole neue Geschmacksrichtungen. Ich habe jetzt probiert, oder ich habe jetzt auch heute im Shaker drin, Giraffe Grapefruit. Ich weiß nicht, hast du es auch schon mal probiert?
Die große Giraffe mit dem extrem coolen Löffel drin.
Mit dem sehr coolen Löffel,
ja, da muss ich wirklich sagen. Wirklich gut.
Genau, schmeckt sehr, sehr gut. Und tatsächlich, obwohl ich ja gar nicht so der Eistee-Mensch bin, ich habe heute den Black Tea Honey Melon, heißt der, glaube ich. Oder ja, Honey Citrus oder so. Und der ist wirklich lecker gewesen. Also schaut doch mal vorbei, wenn ihr die alten Sorten nur kennt. Probiert auch mal die neuen, weil die sind echt sehr, sehr lecker. Und wenn ihr das tut, könnt ihr eben vorbeischauen bei weareholy.com/Radio Ravnica und spart 10% mit Ravnica 10 oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf mit Ravnica 5. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei indirekt. Das heißt, ein Prozentsatz von eurem Einkauf geht auf unsere Kappe. Und ihr kriegt dann die tollen Getränke für etwas weniger. Aber das ist noch nicht das Ende der Ankündigung, denn was gibt's denn noch an vielleicht sogar diesem Wochenende, wenn die Leute das hören?
Genau, wenn ihr das hört, wahrscheinlich an dem Freitag oder an dem Samstagmorgen und ihr in Nord-NRW oder irgendwie nie ohne West, Mitte Deutschlands wohnt, dann könnt ihr mal reingucken. Und zwar gibt es im Kelsor Café in Lage, das ist im selben Gebäude wie Card Market Grading, ein riesengroßes Event, wo ganz, ganz, ganz viele sehr fantastische Menschen vorbeikommen. Und unter anderem sind auch wir zum Teil vor Ort.
Ja.
Und genau, und MTG mit Patrick ist da, Keep Seven sind da, Savatarix ist da, also der Künstler aus Berlin zum Beispiel und viele coole Leute und vielleicht auch ihr. Wir haben schon ein paar Leute, die drunter geschrieben haben, so, oh, wie geil ist das, ich komme vorbei oder oh mein Gott, ich muss das auf jeden Fall irgendwie sehen.
Genau, eigentlich, wir hatten letzte Woche angekündigt, dass wir beide da sein werden. Ich musste dann noch mal mit meinem Kalender Rücksprache halten und habe dann gemerkt, weil, wie ich eben schon gesagt habe, Umzugsfieber, wir sind gerade schon am Zusammenpacken. Wir holen, leider haben wir nur an diesem Wochenende Zeit, Sachen abzuholen und Sachen wegzubringen von der alten Wohnung. Deswegen kann ich leider nicht dabei sein, es tut mir mega leid, ich hätte mich mega gefreut. Ich habe die Jungs und Mädels von Card Market Grading ja kennenlernen dürfen beim Keep Seven Event, wo wir ja waren.
Yes.
Und jetzt super, super gerne mal mir deren Arbeit angeschaut und natürlich auch das neue Gaming-TCG und Brettspielcafé angeguckt. Und Lage wäre gar nicht so weit weg gewesen. Deswegen, ich werde wahrscheinlich nochmal zu Besuch kommen, eventuell das halt vorher nochmal hier ankündigen. Aber schaut auf jeden Fall vorbei. Große neue Eröffnung, wunderbare Leute sind da vor Ort und dementsprechend Lage ist ziemlich zentral. Können wir mal hinfahren auf jeden Fall. Dann sind wir aber noch auf dem MTG-Fest, das Community Radio Ravnica-Turnier. von Pauper und Pioneer wird es da geben. Wie gesagt, am 25. Mai wird es da große Turniere geben, wo wir dabei sind. Ich habe letztens schon von Mirko einen Post gesehen, dass sich echt einige Leute schon angemeldet haben. Deswegen schaut da auf jeden Fall schnell vorbei, dass ihr euch da noch Tickets sichern könnt. Wir werden eben auch da sein, werden mitspielen, wir werden mit euch da sein und ja, die ein oder andere Karte signieren, wenn ihr denn so wollt. Oder einfach nur mit euch Magic spielen. Beides ist für uns cool. Ich freue mich da schon mega drauf, ein bisschen mit der Community wieder abzuhängen. Und dementsprechend ja, schaut vorbei, entweder dieses Wochenende in Lage oder am 25. Mai 2024 in, nicht Kaiserslautern, ich vertausche das immer wieder, Ludwigshafen,
genau.
Genau. Aber damit vorweg würde ich sagen, starten wir doch mal ins Thema. Und zwar, Marc, du hast letzte Woche schon das Thema in den Raum geworfen mit Magic Overload. Vielleicht ganz kurz, um die Leute nochmal abzuholen. So Magic Overload beschreibt so ein bisschen dieses kontinuierliche, immer wieder Preview-Season, immer wieder neue Produkte, Secret Lair zwischendurch. Dann gibt's nochmal Sonderausstattungen, das überschattet teilweise Pro-Touren, wo dann teilweise Sachen schon angekündigt werden fürs komplette nächste Jahr. Und Magic Overload ist, glaube ich, so ein Term, den hat er so richtig populär gemacht, den Tolarian Community College von, also hier Professor, der quasi damit halt genau dieses beschreibt, dieser ständige Hype-Train. Und du hast letzte Woche schon richtig angemerkt, dass es halt auch einen, ja, schwierigen Einfluss auf die Sets hat, oder? Also was ja, meinst du denn damit genau?
Tatsächlich muss man sich das für die Leute, die jetzt sagen, die jetzt neu dabei sind oder die nur auf der Spielerseite oder der Spielerinnenseite sitzen, die dann denken, ja, ich komme auch nicht mehr hinterher, aber was ist denn so schlimm daran? Wenn man sich das jetzt zum Beispiel vorstellt als Store, also wir haben ja beide keinen WPN-Store, wir verkaufen beide nicht gewerblich irgendwie Booster und kaufen die bei Wizards of the Coast ein und so weiter. Aber wenn ich mir jetzt überlege, da sind Leute, die halt wirklich sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um von Wizards of the Coast oder einem Distributor Magic-Produkte zu kaufen, um die dann an die Endkunden, also uns, zu verkaufen in Stores und Ähnlichem. Und dann hat man einfach das Problem, dann muss man das schnell genug lostreten.
Ja.
Weil wenn man es nicht schnell genug lostritt, dann nennt sich das stehendes Kapital. Das heißt, man hat vielleicht 200.000 Euro in Call of Manor. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das wirst du irgendwann verkaufen, keine Frage. Aber das wird dauern. Das wird wirklich dauern. Und wenn dann jetzt zum Beispiel das nächste Hype-Set kommt, zum Beispiel, wie wäre es mit Modern Horizons 3? Also ganz aus der Luft gegriffen. Da muss man natürlich überlegen, okay, gebe ich jetzt mein Geld für einen Set aus und hoffe, dass es schnell genug lostreten kann mit Gewinn? Oder spare ich jetzt das Geld und kaufe eben das neue Hype-Set, um damit Geld zu machen? Und ich glaube, das wird ganz, ganz viel sichtbar, gerade an sowas auch wie Fallout und Ähnliches. Weil Fallout, es ist nicht die gehypteste Franchise. Natürlich werden jetzt 2-3 Leute, die totale Fallout-Fans sein, sagen, wie kannst du nur? Aber es ist nicht die gehypteste Franchise. Auch ich, der dahin und sagt, Assassin's Creed wird das geilste Set aller Zeiten von Magic. Kein Set wird jemals geiler wie Assassin's Creed werden. Auch ich muss mir bewusst machen, Assassin's Creed ist halt nicht Herr der Ringe von der Markenstärke her. Und dann kann man sich schon überlegen, okay, das kommt kurz nach Modern Horizons 3. Die Leute werden das Geld vielleicht noch nicht wieder reingeholt haben aus dem Set. Und müssen erstmal ihre Schulden bezahlen, weil viele Leute gehen ja, gerade die Händler gehen auch ins Minus, um eben Produkte zu kaufen, um zu hoffen, dass sie damit ins Plus kommen.
Ja.
Und wenn das halt mit solchen Hype-Sets andauernd passiert und die Community, also wir, nicht mehr hinterherkommen und andauernd Sets mittlerweile auch vergessen, dann ist es halt einfach schlecht fürs Spiel. Weil viele Leute sagen uns immer, ah, ist ja nicht schlimm. Die Karten sollen möglichst günstig sein, es soll so viel gereprintet werden wie möglich und so weiter und so fort. Und da stimmen wir auch im Großteil ja zu. Aber wir müssen halt auch zugeben, dass es ein Teil der Ökonomie ist, dass wir halt warten, dass wir Sets haben, die wir nicht nur wir genießen aus der Spielersicht heraus, sondern eben auch die andere Händler zum Beispiel überhaupt zum Überleben bringen.
Ja.
Das muss man einfach so sagen.
Ja, total. Also allein, wenn man sich überlegt, was schon dieses Jahr, also wir haben jetzt Anfang April zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir hatten Ravnica Remastered, wir hatten Murders at Call of Manor. Zu Murders at Call of Manor gab's dann nochmal die Cluedo-Edition. Dann hatten wir eine komplette Super-Drop von Secret-Lair-Produkten. Die fallen jetzt bei deinem Store-Beispiel jetzt, sag ich mal, raus. Aber trotzdem ist es ja was
Käufer beeinflusst. Auch nicht unbedingt.
Es gibt auch da
Stores, die das kaufen.
Genau, dann hatten wir das Sheldon Spellbook, dann hatten wir Universes Beyond Fallout, die vier Commander-Decks, eigentlich auch ein großer Release. Dann aber sofort im Anschluss Thunder Junction, was einfach mit 5 Sets eben kommt. Also mit 5 Set-Symbol, darüber haben wir auch schon viel gesprochen. Auch das ist halt neben dieser distributionellen Seite, ist es aber auch sehr viel einfach Mindspace, der da aufgesogen wird von diesen ganzen Produkten. Und dieses, also man hat sich ja schon vor Jahren, so vor so 3-4 Jahren so schon drüber beschwert, so okay, was ist jetzt wie legal? Modern Horizons bringt jetzt Karten, die nur in Modern und Legacy reingeht, aber jetzt nicht in Pioneer und Standard. Commander-Karten kommen zum Standard-Set raus, sind aber nur Legacy legal. Und da gibt's ja auch super viel Verwirrung, wann welche Karte wie legal ist. Aber solche Sachen, solche Entscheidungen wie halt The Big Score, also auch ein Set von Karten, wo ich, wenn ich individuell drauf gucke, die Karten, die da drin sind, sind cool. Und ich freue mich darauf sehr, mit denen in Pioneer, Standard und auch Commander eben zu spielen und zu schauen, ne, wie die funktionieren und was man mit denen machen kann. Aber so der Gesamteindruck ist einfach sehr, sehr überladen. Und man hat einfach so ein bisschen dieses Gefühl von wegen, hier werden Sachen zusammengeschoben, anstatt die eigentlich richtige Entscheidung zu treffen und Sachen zu cutten und zu sagen, okay, wir hören jetzt auf, diesen Markt zu überfluten. Und quasi zurückgehend auf diese distributionelle Seite hatten wir in Amerika ja schon so ein paar Fälle, wo was Modern Horizons 2, was auf einem Dumpster gefunden wurde, auf einer Müllkippe, wo einfach zu ne Kisten und Cases und sowas abgelagert worden sind, weil halt einfach Stores Raum brauchten.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Modern Horizons 2 war. Es war auf jeden Fall ein Bild von der guten Kaya drauf. Dementsprechend kann das sein.
Es kann auch ein anderes Set
gewesen sein.
Ja.
Genau, Kaltheim oder sowas gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, sowas haben wir halt schon, dass da halt auch einfach so viel Produkt einfach rumkommt. Und das Problem ist halt auch einfach, wenn wir in der Hinsicht reden, dann reden wir ja nicht nur als Leute, die irgendwelche Stores verteidigen oder Spieler oder sonst was. Wir reden als normale Consumer, die eben sich, wie ihr auch, möglichst mit vielen Sachen von Magic beschäftigen, weil wir es lieben. Aber wenn ich mir überlege, wie schwierig das für mein Gehirn ist, dieses ganze Thunder Junction jetzt aufzunehmen, ich habe nur durch Glück die kompletten Fallout-Sachen durchgearbeitet und habe immer noch nicht Call of Mana komplett verarbeitet, was man unter den Kommentaren des letzten Videos gesehen hat, weil ich in Call of Mana haufenweise Uncommon Rares und Mythics, Uncommon Legendaries erdacht mir habe, die aber in Ixalan drin waren, was für mich halt auch erst, also keine Ahnung, es ist 3 Monate her.
Ist
noch
nicht so weit her, ja. Ja, das ist auf jeden Fall das Ding so. Und ich sag mal, was jetzt auch nicht sonderlich hilft, ist so ein bisschen, wenn die Sets meiner Meinung nach sehr spezifisch werden. Also ich persönlich fand Murders at Call of Mana sehr cool, habe aber auch einen gewissen Bias, weil ich da sehr involviert war in diesen Release-Geschichten und so weiter. Und wir ja auch die Previews hatten und so weiter. Aber trotzdem hatte das ein cooles Gefühl für mich. Genauso wie Thunder Junction, da ist es jetzt weniger das Thema, aber die Karten mechanisch, die mich interessieren. Also Spree finde ich super spannend. Wir haben Karten drin, wo ich sie durchlese und denke, oh, das könnte ein cooles Deck machen. Oder passt vielleicht ein Avon Interrupter, passt der irgendwie in ein Mono-White-Deck oder sowas rein. Aber wenn man nur, sag ich mal, so grob drüber blickt, hast du halt irgendwie so ein Murder-Mystery-Set und ein Cowboy-Set und als nächstes kommt irgendwie ein süßes Hamster-Set und nochmal ein Horror-Set, was aber nicht Innistrad ist. Du kriegst irgendwie so ein bisschen, also dadurch, dass auch so viel rauskommt, auch nicht mehr so, habe ich das Gefühl, geht auch an der breiten Masse so die Lore und das Worldbuilding einfach vorbei, weil selbst zu einer Zeit, zum Beispiel als ich jetzt irgendwie angefangen habe, was ja auch schon relativ spät war, mit Hours of Devastation Amonkhet, weil das zumindest 2 Set-Blöcke noch waren, hatte ich halt die Zeit, im Local Game Store zu fragen, hey, warum sind wir jetzt eigentlich gerade auf dem Wüstenplanet? Ich dachte, Magic ist so klassische Fantasy. Und dann so, ah ja, das ist jetzt hier die Welt von Amonkhet und da gibt's irgendwie diese Götter und die werden da und da irgendwie, ne, man konnte mir die breiten Lore-Punkte irgendwie noch nennen. Aber ich würde dich, also ich würde fast Geld drauf wetten, zu sagen, wenn du jetzt irgendwie an einem Magic-Event vorbeigehst und sagst so, hey, wer ist eigentlich Kellen und was war jetzt seine Aufgabe in den letzten Sets und was, sag ich mal, der rote Faden von Murders at Call of Mana, Thunder Junction und wie heißt diese Saga und dieser Storystrang? Ich glaube, niemand könnte mir sagen, dass Kellen überhaupt ein Hauptcharakter ist, dass er alles vereint, dass er der Sohn von Oku ist oder all diese Geschichten, die ja potenziell interessant sind, einfach nur, weil quasi diese Welten, die er marschiert, so grundlegend anders sind. Also Thunder Junction muss ja komplett anders rangehen, wie halt bei Murders at Carloff Manor. Klar, es ist eine bekannte Welt, aber irgendwie ist es dann doch weird, ein anderer Fokus, sieht fast aus wie New Capenna. Und ja, es ist...
Wäre auch besser in New Capenna gespielt.
Genau, das ist auf jeden Fall eine großartige Theorie, die ich finde, dass das eigentlich hätte New Capenna sein sollen. Aber ja, es hat auf jeden Fall, sorgt schon dafür, dass man so ein bisschen denkt, okay, das wirkt alles sehr random und beliebig. Aber was sollte man denn machen, um dem Gefühl, sag ich mal, so ein bisschen entgegenzuwirken? Sagen wir jetzt mal, wenn wir jetzt nichts an der Produktline ändern können, was sollte man als Spieler denn machen?
Schwierig. Ich glaube, es ist wirklich schwierig, weil selbst wir kommen ja an unsere Grenzen teilweise. Und unser Nebenjob ist es, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Und selbst wir, wie gesagt, kommen stark an Grenzen. Es ist oftmals so, dass man irgendwann sagt so, hey, lass gut sein, du kannst sie nicht alle erwischen. Manchmal kann man sich einfach nicht genug mit den Sets auseinandersetzen und dann vergisst man es einfach. Und dann ist das auch gar nicht so wichtig. Weil wenn irgendwas hängen bleibt, gerade jetzt zum Beispiel in Pioneer oder in Modern oder in den Constructed Decks generell, dann muss ich einfach sagen, dann werdet ihr das schnell genug mitkriegen und dann habt ihr was, worüber ich überraschen könnt. Wenn ihr euch irgendwas angucken wollt, meine Empfehlung ist immer MTG Goldfish und dann so die News zu den Formaten. Also es gibt zum Beispiel das Yeehaw, das Legacy und so weiter und das gibt's ja auch für Pioneer und für Modern, so ein bisschen die Sachen als interessante Sachen. Wenn ihr Commander-Spieler seid, seid ihr es mittlerweile, glaube ich, einfach gewöhnt, dass ihr pro Set 300 Millionen plus eins Commander bekommt. Und ihr da eh nicht mehr follow-upen könnt. Und dann guckt ihr euch praktisch das Main-Set fast gar nicht mehr an, sondern vielleicht nur noch die Commander-Decks und überlegt, ob ihr jetzt den 50. Precon-Commander-Deck ungeöffnet zu Hause hinstellen wollt oder nicht.
Ja, da muss ich übrigens sagen, ich finde das sehr witzig. Ich habe letztens den Podcast von Mark Rosewater noch mal gehört, den Drive-to-Work-Podcast. Und da hat er was gesagt, was ich sehr interessant fand. Das Thema war quasi Early Magic. Und zu gucken, so, hey, wie war das eigentlich früher, so in der Anfangszeit Magic mitzubekommen? Und er meinte, dass es lustigerweise mittlerweile wieder sehr große Parallelen gibt zwischen dem frühen, sag ich mal, Standardformat Magic, also es gab ja nur ein Format, weil es noch nicht so viele Karten gab, und jetzigem Commander. Weil dadurch, dass früher halt eben die Informationsbreite noch nicht so da war, war quasi, je nachdem, wo du spielst, wurden andere Karten in den Constructed Decks gespielt. Und dann hat man mehr so diesen Moment, was ist das denn? Und so gehst du ja mittlerweile einen Commander ran, wo du immer, wenn du spielst, kann irgendjemand eine neue Karte aus irgendeinem neuen Commander-Set haben, die ich noch nie gesehen habe. Und ich denke mir, Moment mal, was macht die jetzt eigentlich? Es gibt Karten teilweise heute noch aus Commander Legend. Was kann die? Ja, genau. Dafür war die gedacht. Habe ich gar nicht mitbekommen. Und auf der einen Seite ist es natürlich cool, dass du, sag ich mal, immer noch so Sachen erkennen kannst oder auch Karten in Anführungszeichen finden kannst. Auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwie ein bisschen sad, dass es quasi einfach eine Übersättigung in der Art gibt, dass man einfach manche Karten nicht checkt oder dass man denselben Effekt wie ein Boardwipe irgendwie so 5000 Mal allein im Standard hat, dass es eigentlich fast schon beliebig ist, welchen du da nimmst. Aber ja, ich glaube, was halt auch noch ein ganz wichtiger Fall ist, wie man sich irgendwie als Spieler darauf vorbereiten kann, und das sehen wir auch schon sehr viel in den Kommentaren, ist halt so ein bisschen zu scannen, an welchen Sets hat man potenziell Interesse und sich darauf so ein bisschen einzuschießen und den Rest so unter ferner Liefen laufen. Also ich glaube, die Zeit ist schon lange vorbei, dass man sich von jedem Set eine Boosterbox kaufen kann und man hat so einen Eindruck. Ich würde immer noch sagen, Pre-Release von nahezu jedem Booster-Set lohnt sich, außer jetzt natürlich von den Special-Sachen, wenn die dann so in die 50 plus Euro gehen. Aber so Thunder Junction, Carloff Manor, Bloomborough, Pre-Release, kann ich alles, wird sich wahrscheinlich lohnen. Aber zum Beispiel in den Kommentaren, was viele Leute geschrieben haben, ich skippe das Set, ich freue mich einfach auf Modern Horizons 3. Was komplett fein ist, weil ich glaube, wenn man sich halt wirklich sagt, okay, ich weiß, dass mir Modern Horizons 3 allein, weil von der Historie, mit dem Power-Level, weil ich ein großer Phyrexianer-Fan bin oder ich mir auf jeden Fall diese Precons kaufen möchte, weil die Themen mich interessieren, finde ich es komplett okay zu sagen, okay, dann setze ich die vorigen Sets aus und spare mir das Geld. Denn Geld ist endlich. Und die meisten Leute von uns können nicht einfach blind alles kaufen und erwarten, daran Leider. Auch die Zeit zu haben, das halt da auch appreciaten zu können. Und deswegen finde ich das komplett fair. Aber das könnte natürlich auch, sag ich mal, thematisch funktionieren. Wenn man jetzt nicht auf Cowboys oder Mörder steht, dann ist vielleicht wirklich Bloomborough, was ein bisschen cuter ist, vielleicht was für einen. Oder man lässt Sealed-Produkte komplett raus und kauft sich nur Singles, was halt auf jeden Fall den positiven Upside hat, dass man Geld spart. aber ja, also das sind so ein paar, sag ich mal, sehr grobe Richtungen. Ja, sowas wie Fallout, es ist halt einfach schade. Also ich glaube, Fallout ist auch das erste Mal, wo es mir richtig aufgefallen ist, wie komisch Wizards of the Coast das jetzt auch nicht mehr planbar hält. Denn ja, nein, es fühlt sich an wie ein großer Release. Und das war er halt irgendwie nicht. Er war irgendwie so ganz merkwürdig getimt zwischen Call of Manor und Thunder Junction. Und als dann die Sets rauskamen, war es schon wieder alte Suppe. Was schade ist, weil es sind coole Designs drin. Aber naja, gut. Ich weiß nicht, hast du sonst noch was zu dem Thema, sag ich mal, zu sagen? Was du, sag ich mal, deine Gedanken, die du noch damit teilen möchtest?
Schwierig. Also ich finde es sehr schwierig. Und ich habe größten Respekt vor jedem, der bei den ganzen Releases noch mithalten kann. Ich kann es persönlich halt fast nicht mehr. Und ja, wir hoffen auf bessere Zeiten.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, wenn ihr euch Sealed-Produkte anschafft, dann schaut auf jeden Fall mal im Local Game Store vorbei, denn die strugglen, glaube ich, am meisten mit diesem Katalog. Und sie wollen ja immer noch alles irgendwie führen. Und sobald auch ein zweites oder ein drittes TCG dazukommt, die auch noch Pre-Release haben wollen. Mm-hmm. Ich sehe das manchmal bei meinem Local Game Store mit Lokana Pre-Release, das dann auf demselben Wochenende fällt wie ein Magic-Release, wie ein One-Piece-Release. Das ist einfach anstrengend. Und gerade wenn sie halt wirklich nur von einer Person geführt sind oder von wenigen Personen, können die jeden Support gebrauchen, auf jeden Fall. Yes. Aber was haltet ihr von dem Thema Magic Overload? Wie haltet ihr euch über Wasser bei der ganzen Produktflut? Sagt ihr, hey, ich pick mir einfach die Rosinen raus? Oder sagt ihr, okay, ich will dann doch schon irgendwie so ein bisschen mitbekommen, was so abgeht? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr zu dem Thema steht. Und ja, wir lesen uns dann in den Kommentaren oder im Discord. Aber ziehen wir mal weiter zu den nächsten Produkten. Und zwar Outlaws of Thunder Junction haben wir bereits besprochen. Wir haben Mechaniken, wir haben Previews, wir haben die verschiedenen Sets. Das Einzige, was uns noch fehlt, die Commander-Decks. Wir haben vier Stück. Unser aller Lieblingsthema. Jedes Standard-Set kommt mit vier Commander-Decks. Aber ja, wir wollen sie mal ein bisschen besprechen, wir wollen uns ein bisschen die Decklisten anschauen und über jedes Deck so ein bisschen einzeln reden. Aber erstmal, hast du die Commander-Decks verfolgen können? Hast du einen gewissen Eindruck von den verschiedenen Themen, die sie bespielen? Oder war das so ein bisschen eher too much neben, sag ich mal, Big Score und den ganzen anderen Sachen?
Tatsächlich fand ich die relativ schön geordnet. Weil zu jedem irgendwie irgendwelche Content-Kreatoren oder Channel oder Videos rauskamen, wo halt stand, zack, hier ist das Deck. Und jedes Mal so ein, das Deck möchte das Deck sieht so und so aus, hier sind coole Karten, die neu sind, hier sind coole Karten, die alt sind, die wir jetzt das erste Mal wirklich in Precons reprint. Und ja, also das fand ich gut. So gefallen mir die Commander-Decks, weil wir hatten das ja auch mal eine Zeit lang, dass man dann für Commander-Deck einen Spoiler hatte, wo man dann teilweise gar nicht wusste, in welchem Commander-Deck diese Karte überhaupt drin ist. Und das fand ich hier jetzt doch relativ gut. Das Einzige, was mir halt nicht gefällt, ist, dass auf der Magic Wizards Seite auch bekannte Karten leider teilweise kein Artwork bekommen haben und als neue Karten gefleckt sind. Ich meine, wer kennt nicht die großartige neue Karte? Wo hatte ich sie gerade eben? Das ist schon, wo hatte ich sie denn gerade eben? Ich glaube, sie ist hier dabei mit den ganz großen. Naja, wir haben auf jeden Fall Grenzo Havoc Razor. Das ist eine ganz großartige neue Karte, die nicht irgendwie seit 4 Jahren, 5 Jahren draußen ist oder so.
Ja, es ist die Kartendatenbank von Wizards of the Coast ist auf jeden Fall immer sehr, sehr spannend zu beobachten. Tatsächlich haben wir aber mit Outlaws of Thunder Junction eine Neuerung, die ich ziemlich cool finde. Und zwar, die Face-Kommandeure sind mittlerweile in einem Borderless Full Art und in manchen Fällen ist das Full Art wirklich ziemlich, ziemlich sick. Also, wir gehen gleich nochmal die Decks einzeln durch, aber ich muss diesen Gonti einfach vorher mal herausstellen. Ja. Also Gonti, Kenny, Acquisitor. Holy shit, was ist denn da mit dem Artwork passiert? Das sieht ja mal so geil aus. Oder findest du es nicht so geil?
Doch. Also ich find's generell cool, dass sie jetzt Full Art machen. Ja. Alleine, um es ein bisschen was mehr zu machen. Ich hoffe ja persönlich immer noch, dass sie immer noch diese nutzlosen, hässlichen, dicken Edged-Foil-Karten drin haben. Weil ich sammle die gerade und will irgendwann mal so ein Event machen, wo ich haufenweise davon rausgebe und sage, das ist euer, jeder kriegt random Commander, und zwar einen davon, und muss damit ein Deck bauen. Und naja, dafür sammle ich gerade diese ganzen hässlichen, schlecht gemachten
Ding-Commander. Diese Display-Commander, ja.
Genau, diese Display-Sachen. Aber ich finde es so ganz cool. Also gerade Fuller macht das nochmal was Besonderes.
Total.
Ist natürlich dann schade, wenn der Second Command cooler ist als der First Command.
Ja.
Das haben wir auch hin und wieder mal und auch schon teilweise öfter gehabt. Aber der Commander soll was Besonderes sein. Und das ist er in diesem Fall. Und so total machen wir ihn noch mal ein bisschen besonderer. Und das ist okay für mich. Ich finde es
genau schön. Das hat halt so einen Wow-Effekt einfach. Und das finde ich ziemlich schön. Genau. Und außerdem haben wir ein Commander-Minigame, was dich wahrscheinlich freuen wird als Minigame-Experte in Magic Deutschland, würde ich mal was zu sagen.
Ja.
Und zwar haben wir Bounties, die quasi wie so yes. Es ist so ein bisschen wie Plane Chase im Sinne von, es gibt einfach ein Bonus-Deck, von dem man quasi Bounties abzieht. Oder wie funktioniert das?
Sehr ähnlich tatsächlich. Also es ist so, dass man, bevor das Spiel startet, mindestens 6 Bounties zusammenmischen muss. Mhm. In jedem der Commander-Decks sind 3 verschiedene Bounties drin. Man sollte natürlich schauen, dass jedes Bounty nur einmal ist. Also man möchte am liebsten alle 12 Bounties haben, die es so gibt.
Klar.
Dann mit dem Starting-Spieler, also der Spieler, der angefangen hat, wenn der in seinen dritten Zug geht, wird die oberste Karte des Bounty-Stapels aufgedeckt. Diese Bounty-Stapel sind zum Beispiel Effekte mit zu Beginn des Endsteps, wenn der nächste Spieler zu der Linken Schaden zugefügt bekommen hat in dieser Runde, kriegst du deinen Reward. Also zu Beginn, wenn deines Endsteps, wenn du den Typen links von dir gehauen hast. Nice. Oder zu Beginn des Endsteps, wenn ein Spieler mit den meisten Karten in der Hand oder gleich der meisten Karten in der Hand den meisten Schaden zugefügt wurde. Das heißt, es korrigiert so ein bisschen, wo Schaden hingeht und warum man Schaden wie verteilt ist. Lässt halt dieses salty, warum hast du mich denn gehauen? Einfach ein bisschen raus, weil da steht einfach, ich musste den Typen links von mir hauen. Pech. Und wenn man das gemacht hat, dann kriegt man den Reward. Der Reward ist meistens, es ist immer gleich, der auf dem Reward 1 ist Create a Treasure Token. Das heißt, man bekommt einfach einen Treasure-Token und dann ist es so, wenn man das Bounty
erfüllt
einmal
hat,
rumgelaufen ist und dann, nee, einmal rumgelaufen ist, ohne es zu erfüllen, dann wird der Reward erhöht. Das bedeutet, wenn ich jetzt die ganze Zeit nicht links meinen Spieler, meinen Gegner angreife, dann wird der Reward auf einmal nächste Runde 2 Treasure-Token. Und danach sind es 2 Treasure-Token oder 10 eine Karte. Oder bei 4, und das ist das Maximal, du kriegst 2 Treasure-Token und ziehst eine Karte.
Ja,
das ist schon
strong.
Ziemlich netter Reward, genau. Und genau, wenn man Bounties gelöst hat, legt man sie offen auf den Stapel und wenn alle Bounties durch sind, werden sie halt neu gemischt, was einfach dafür sorgt, dass man einfach dauerhaft Bounties offen hat. Und es kann nicht nur ein Bounty offen sein, sondern es können auch mehrere Bounties offen sein, wodurch halt mehrere Kopfgelder, also Bounty heißt halt Kopfgeld, mehrere Kopfgelder ausgelöst sind. Und das kann halt sehr, sehr, sehr cool sein, tatsächlich. Also ich find's cool, ich werde sie mir alle holen. Wenn nicht irgendjemand sagt, boah, ich finde die richtig kacke, bitte nimm alle von mir, die ich habe. Meine E-Mail-Fach und WhatsApp und Instagram und so weiter ist immer offen. Ansonsten werde ich sie mir halt alle mal kaufen und da wahrscheinlich auch ein kleines Video zu machen.
Ja, auf jeden Fall ein ziemlich cooler Modus. Das fällt mir auch gerade ein, vielleicht irgendwann mal, wenn wir noch mal so eine Bonusfolge voraufzeigen, müssten wir mal über Commander-Minigames reden, weil gerade so Plane Chase finde ich cool. Ich finde Bounties jetzt grundsätzlich cool. Es gibt noch so ein cooles Format, das heißt irgendwie Treasure or Curse oder sowas.
Spoiler. Es gibt so Command Days, Commander Party Events. Das hier ist von Ixalan. Da kommt demnächst kam diese Woche ein Video zu.
Sehr gut.
Wenn ich es richtig im Kopf habe. Dementsprechend auf meinem Video könnt ihr das zum Beispiel, auf meinem Channel könnt ihr das Video zum Beispiel sehen.
Und ja,
da geht es wirklich darum, so noch so Kleinigkeiten zu machen. Das heißt, selbst Wizard of the Coast schmeißt so Commander-Möglichkeiten raus, aber erzählt es keinem. Oder die Local Game Stores, die keine Commander-Party machen, erzählt es keinem. Keine Ahnung.
Genau, aber auf jeden Fall immer ein sehr lustiges Thema. Ich mag immer so Kleinigkeiten, um mehr Incentive zum Angreifen in Commander zu haben oder weitere Belohnungen zu holen, weil die Art und Weise, wie teilweise sich Board States vollgammen, ist halt immer schwierig. Aber reden wir doch mal über die Decks. Über welches Deck möchtest du denn als erstes sprechen von den 4, die wir haben?
Schwierig. Also, sie haben alle irgendwo was Cooles. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem Deck, das demnächst wahrscheinlich richtig cool wird, sobald Assassin's Creed draußen ist.
Das Mardu-Deck.
Und zwar das, genau, Mardu-Deck, was Gott, wie heißt das nochmal? Most?
Most Wanted.
Most Wanted, ja.
Genau.
Kein, ich wollte ein GTA-Teil, es ist nicht GTA, es ist, wie heißt das Rennspiel nochmal?
Need for Speed.
Need for Speed Most Wanted, genau.
Das ist Magic Gathering Most Wanted.
Genau. Ja. Das ist einfach ein Deck, wo es darum geht, dass man irgendwie ein Bösewicht ist. Das heißt, genau. Bösewicht haben wir ja schon drüber geredet. Wir haben Rogues, wir haben Warlocks, wir haben Assassinen, halt alles Mercenaries, also alles, was irgendwie in dieser bösen Kategorie fällt. Das ist relevant für das Deck.
Genau. Und angeführt wird das von keiner geringeren als Olivia, Opulent Outlaw. Anscheinend hat es auch die Vampirkönigin nach Thunder Junction verharren. Sie ist eine 4-Mana, ein generisches, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes für eine 3-3 Legendary Creature Vampire Assassin mit Flying und Lifelink. Und immer wenn ein oder mehr Outlaws Combat Damage zu einem Spieler gemacht haben, bekommst du einen Treasure Token und da kommt auch der Reminder Text. Als Outlaw gelten Assassins, Mercenaries, Pirates, Rogues und Warlocks. Genau, was auch für Ixalan tatsächlich gar nicht mehr so irrelevant ist. Und dann hat sie noch eine aktivierte Fähigkeit und zwar für 3 Mana und 2 Treasures, die man sacrificed, kann man 2/1/1 Marken auf jede Kreatur legen, die du kontrollierst, allerdings nur als Sorcery. Du hast schon richtig gesagt, also es ist Outlaw-Fokus und aber auch Treasure-Token. Ich habe mir das Deck auch so ein bisschen angeguckt und ich würde es mal so einschätzen, dass es so ein bisschen das Schwächste von allen Vieren ist. Es hat definitiv coole Karten und ich mag zum Beispiel auch diesen leichten Tribal-Fokus, dass zum Beispiel diese Thematik mit den Outlaws halt auch eben mit Piraten funktioniert oder mit Rogues, was halt auch ein sehr beliebter Tribe ist in Commander. Aber wie ist dein Eindruck davon? Also so kreaturenbasierte Go-Wide-Decks müssen ja irgendwie schon ein besseres Thema haben als das, oder?
Ja, bin ich ganz bei dir. Die Kreaturen sind stark. Generell die Karten sind stark. Jedes Deck, in dem Queen Marchesa in einem Pre-Constructed-Deck drin ist, muss großartig sein. Ähnlich wie Council's Judgment und ähnliches. Es sind sehr viele sehr gute Karten einfach darin. Allerdings sind es alles einzelne Karten, die alleine einfach zufällig gerade diesen Typ haben, sag ich mal. Mhm. Und alleine halt gerade mal zufällig dann funktionieren oder gut sind. Was ich wirklich gut finde an dem Deck, ist tatsächlich die Möglichkeit, wie man aggressiv einfach die ganze Zeit draufhauen kann. Wir haben Command Beacon in dem Deck, das darf man nicht vergessen, auch wenn er nicht mehr so teuer ist. Command Beacon ist eine sehr wichtige Karte. Und jeder Reprint von Command Beacon ist zum Beispiel großartig. Was in einem aggressiven Rogue Fairy Decks schon wieder diese Dreckstempel, Entschuldigung, zu suchen haben, weiß ich nicht. Aber alles in allem finde ich das Deck ganz interessant. Vor allem, wenn man den Second Command bittet. Weil den finde ich persönlich sehr, sehr geil. Nicht als Commander, aber ich glaube, der wird in sehr viele Commander-Decks, die diese Farben haben und einen dieser Tribes haben.
Ja.
Auf jeden Fall reinkommen.
Ich finde den auch großartig. Ich finde fast, wenn man den zweiten Commander nimmt und darum ein spezielles Deck baut, was nur seine Fähigkeit ausnutzt, kann das Deck 1000-mal stärker sein. Wir haben Vihan Goldwaker, ein 3-Mana, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes für ein 3-3 Legendary Creature Dwarf Warlock. Mit dem Text, andere Outlaws, die du kontrollierst, haben Vigilance und Haste. Und at the beginning of combat on your turn können wir alle unsere Treasure-Token, die wir kontrollieren, oder alle unsere Treasure, die wir kontrollieren, zu 3-3 Construct Assassin Artifact Creature in addition to their other types machen. Das heißt, wir können quasi, wenn wir das Deck bauen um ihn, sag ich mal, sowas wie Dockside Extortionist, macht 10 Treasure Token. Danach gehen wir in Combat. Wir machen die alle zu 3-3 Assassinen, die Haste und Vigilance haben.
Machst du keine Eile, ja.
Genau, und dann kann man quasi mit denen angreifen. Und ich finde, in Commander gibt's mittlerweile zwischen sowas wie Ancient Copper Dragon oder anderen, sag ich mal, Treasure Producern, gibt es so viele Möglichkeiten, eine Menge an Treasure in kurzer Zeit zu machen, gerade in Rot oder gerade in Weiß mit Smothering Tithe. Solche Geschichten. Oder in Schwarz gibt's ja auch so ein paar Sachen, die ich glaube, aus Ixalan noch so ein paar Treasure mitmachen, wenn sie irgendwas removen oder so. Das würde super funktionieren. Man könnte sowas halt mit Sacrifice Outlets zusammen machen, wie zum Beispiel Mirkwood Bats, so ist immer, wenn du Treasure oder wenn du einen Token kreierst oder Sacrifice, drainst du den ganzen Tisch. Und ich glaube, das Problem, was ich mit dem Deck habe, mit dem Most Wanted Deck, ist, dass so viele Ideen da drin sind, die cool sind, wo es fast schon sinnvoll wäre, all diese Karten zu nehmen und die in drei Decks aufzuteilen, als dass sie quasi ein strukturiertes Deck selbst drin haben. Weil zum Beispiel eine neue Karte, die ich mag, ist We Ride at Dawn, 3 Mana Enchantment mit dem Text Legendary Creature Spells you cast have Convoke, was schon mal sehr gut ist. Und immer wenn der Commander attackiert, können wir einen 1/1 roten Mercenary Creature Token kontrollieren. Mit Tappen, eine Kreatur, die du kontrollierst, bekommt +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Also diese Creature Token haben wir auch schon in Thunder Junction selbst gesehen. Und das wäre Es gibt ja auch diese Mardu Legendary Decks in Commander, wo man fast schon sagen kann, okay, da wäre das optimal drin. Wenn ich mir die Deckliste von Most Wanted angucke, klar sind da Legendaries drin. Du hast eine Massacre Girl drin, du hast so dein Fane the Broker drin. Da sind schon Renzo Legendaries drin. Renzo
Harwerk Razor.
Genau, du kannst schon ein bisschen was damit anfangen, aber es ist halt keineswegs drumherum gebaut. Weißt du, was ich meine? Und das ist so ein bisschen das Problem, wo du dann denkst, okay, Gold Waker ist super für ein Treasure-Deck. Das We Ride at Dawn ist super für ein Legendary-Deck. Olivia macht irgendwie ein bisschen was von beidem, aber es ist einfach nicht so fokussiert. Und das ist, glaube ich, da, wo so ein bisschen, ja, Probleme vorherrschen. Aber es gibt ja, glaube ich, auch ein paar richtig gute Reprints, wenn ich mich nicht alles täuscht. Gab's da nicht
ein paar? Es gibt halt eine Menge in Size the Spotlight zum Beispiel. Ist immer noch, glaube ich, so eine 5-Euro-Karte. Wie gesagt, wir haben ein paar andere lustige Sachen, wie den Academy Manufactor. Aktuell, glaube ich, sogar eine 5- oder 6-Euro-Karte. Wir haben Breena. Breena ist der schwarz-weiße Bird Warlock Commander aus Strixhaven, der mittlerweile auch teuer geworden ist. Kostet auch, glaube ich, 5, 6 Euro. Und Lightning Greaves und so weiter sind halt so Basic-Sachen, die drin sind. Ich glaube, es ist halt kein Heavy-Hitter da wirklich drin. Was halt drin ist, was ich extrem gut finde, ist tatsächlich einfach die Möglichkeit, dass da sehr viele 1, 2, 3 Euro-Karten drin sind. Und das muss man einfach sagen, es gibt, nur ein Deck wirklich teurer wie dieses Deck, wenn man die ganzen Karten zusammensetzt.
Ja.
Das heißt, das zweiteuerste Deck. Und gleichzeitig halt aber auch das Deck, wo wir beide sagen, das ist leider das Schwächste.
Ja, ich glaube, das ist so dieses typische Deck, das würde ich jemandem an die Hand geben, der Commander-Spieler ist und der weiß mit diesen Karten, wohin er sie stecken muss. Also
oder jemanden, der total neu ist, der keine Ahnung hat und dann was anderes findet, was er bauen möchte.
Der vielleicht sich so seinen Grundstock in den Farben so ein bisschen zusammenbaut. Also ich glaube, das Deck grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, beide der Meinung, dass Precons, die sind schon grundsätzlich irgendwie alle okay. Man kann mit allen auf jeden Fall Spaß haben. Aber gerade hier ist es halt so ein bisschen der Fall, hier sind einfach zu viele Themen, die irgendwie zusammengewürfelt werden und die halt nicht konsequent verfolgt werden, so wie zum Beispiel beim nächsten Deck, wenn ich schon mal weitergehen darf. Und zwar Grand Larceny, wo dann schon der eben von mir gelobte Gonti drin ist als Commander. Wo ich das Gefühl habe, hier ist es genau der Gegenteil. Hier sind alle Karten drin, die für diesen Archetyp großartig sind, aber mit dem man aber außerhalb dieses Decks nicht sonderlich viel mit anfangen kann. Und zwar erstmal auf Gonti zurückzugehen. Gonti Kenny Inquisitor ist ein 5-Mana, 2 generische, ein schwarzes, ein grünes, ein blaues Legendary Creature Etherborn Rogue mit 5/5 und Spells, die wir casten, die wir aber nicht die wir nicht ownen. Was ist das deutsche Äquivalent dazu? Die uns nicht gehören.
Die wir nicht besitzen. Nicht gehören, genau.
Kosten 1 weniger zu casten. Und immer, wenn ein oder mehr Kreaturen, die wir kontrollieren, Combat Damage zu einem Spieler macht, schauen wir die oberste Karte von diesem Spieler an. Dann exilen wir sie face down, also verdeckt. Und wir können diese Karte spielen, solange sie exiled ist. Und Mana verwenden für jeden Type of Mana, den wir kontrollieren. Das heißt, wir müssen nicht die Farbrestriktion oder andere Restriktionen der Karte erfüllen, sondern wir können sie in dem Fall spielen. Das heißt, Ziel des Decks ist es, wir wollen kleine Kreaturen haben, überall so ein bisschen poken und von allen quasi die Karten klauen und die dann eben spielen. Gonti sorgt dafür, dass es ein bisschen weniger kostet. Und ist doch eigentlich ein ziemlich typisches Steal-Your-Stuff-Deck, oder?
Ja, gleichzeitig auch irgendwie nein. Also es sind Karten drin wie Baleful Strix, die halt einmal eine 1-1 fliegen, Death Touch, ziehst eine Karte sind. Es hat auch so ein bisschen diesen Weenie-Effekt. Das heißt, auf der einen Seite, ja, wir wollen den Gegner hauen, um seinen Stuff zu machen, um das zu machen. Auf der anderen Seite ist das Deck selber mit ganz wenig solcher Karten gefüllt, sondern eher sowas wie Cold-Eyed Sulky mit Island Walk und so ein Kram halt. Oder halt irgendwie die Möglichkeit, dass der nur von fliegenden Kreaturen geblockt werden kann. Oder im Vergleich zum Shadow Infiltrator hat der Furcht oder.
Ja.
Und das ist halt so dieses Interessante an dem Deck. Das heißt, man hat nicht irgendwie so einen krassen, wir haben diesen einen Stil, sondern wir versuchen auch selber was zu machen. Was mich dann total verwirrt, ist halt dann auf einmal sowas wie Silent Blade Oni oder Brainstealer Dragon, was halt einfach immens teure Karten sind, die einfach riesig sind. Und ich denke so, okay, entweder gehst du den Weg bis zum Ende und jeder Holzweg muss bis zum Ende gegangen werden, oder du solltest dieses Deck nicht spielen. Und das fand ich ein bisschen schade.
Ja, Brainstealer Dragon ist auf jeden Fall sehr teuer. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Aber so ein bisschen von dem, was er macht, von wegen, ne, dass du auch von jedem Spieler eine Karte wieder exiles und man die eben spielen kann und so, das macht schon irgendwie Sinn. Aber ja, ich finde tatsächlich auch ein paar der neuen Karten ganz interessant. Aber die sind halt auch schon wieder so spezifisch, dass man sie halt, wie ich eben schon meinte, in fast keinem anderen Deck spielen kann. Wie zum Beispiel Thieving Vermint, ein 2-Mana 2-1 Creature Vermint mit Death Touch und Lifelink. Und man kann tappen, ein Leben bezahlen und 2 Mana von einer Farbe machen, aber das nur verwenden für Spells, die man nicht kontrolliert. Das heißt, eigentlich wäre es ein insaner Mana-Typ, so. Aber macht halt nur Sinn hier. Also so ein 2-Mana 2-1, den man für 2 Mana tappen kann, ist halt großartig. Aber wenn du nur darauf limitiert bist, quasi deine gegnerischen, die gegnerischen Karten damit zu spielen, kann man halt auf jeden Fall in einem spezifischen Deck sehr gut drumherum bauen, um diese ganze Mechanik. Und da gibt's ja auch schon ganz viele, gerade in Dimir-Farben habe ich das Gefühl, da gibt's mittlerweile sehr viele Ich klau dein Stuff-Zeug. Ja. Und gleichzeitig erfüllt er aber auch die Rolle des überraschend guten Angreifers, wo du halt eben sagen kannst, Death Touch will man eigentlich nicht wirklich blocken, gerade weil der so klein ist. Und dann sagt man, ja, okay, dann lass ich's halt mal durch und schon hast du quasi Gonti wieder getriggert und hast wieder einen Spieler mehr, von dem du die Karte klauen kannst. Also ich kann schon sehen, wie das halt ziemlich gut funktionieren kann, auch wenn es, glaube ich, ein bisschen erfahrenere Spieler braucht, um zu sehen, auch was man dann auch damit spielt.
Das ist richtig. Das Problem ist wirklich, man muss wirklich wissen, was man tut, um da irgendwie weiterzukommen, leider.
Genau. Ich muss noch sagen, der Second Command finde ich auch ziemlich spannend. Und zwar ist das Felix Five Boots. Großartiges Artwork.
Großartiger Name.
Ist auch ein großartiger Name. Ist ein Legendary Creature, Ooze Rogue, der natürlich 5 Boots hat, weil er ein Ooze ist und kann sich so viele Beine machen, wie er möchte. Großartig. 2 generische, ein schwarzes, ein grünes und ein blaues für ein 5-4. Mit Menace und Ward 2. Wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, Schaden zu einem Spieler macht und dadurch eine Ability triggert, von einem Permanent, den man kontrolliert, triggert dies nochmal. Ich habe schon Leute gesehen, die haben das mit dem Ishin to Heaven as One verglichen, im Sinne von ne, Attack Trigger Matters oder Damage Trigger Matters. In dem Deck ist es natürlich so ein bisschen gedacht, okay, du willst den draußen haben mit Gonti und dann jedes Mal, ne, wenn Schaden zugefügt wird, an so viele Spieler wie möglich, triggert das ein zweites Mal. Du kriegst eine zweite Karte.
Ja. Plus, aber es sind ja auch eine Menge Sachen drin, wie zum Beispiel der Shadow Maze Infiltrator, den ich gerade eben gesagt habe, der, wenn er den Gegner hittet, dich eine Karte ziehen lässt.
Genau, sowas.
Oder sowas wie Thief of Sanity oder so. Halt einfach ETB-Trigger oder Damage-Trigger, Trigger und Predator, einfach so altbekannte Gesichter, die man sieht, die halt beim Hitten halt irgendwie triggern. Deswegen sind da auch einige von drin. Was ich witzig finde, ist, dass, glaube ich, wenn ich alles durchgeguckt habe, ich glaube, die teuerste Karte in diesem Set drin ist, in diesem Deck. Und zwar ist es eine neue Karte. Und die würde ich gerade noch kurz reinmachen. Ja, klar. Ist ganz richtig, die zweiteuerste Karte tatsächlich. Es gibt eine einzige teurere Karte. Und zwar ist es eine 2-Mana 1-1 Schlange.
Ah,
und sie heißt Tower Winder. Reach Death Touch, 2-Mana 1-1. Und wenn sie ins Spielfeld kommen, kann man dein Deck und oder seinen Friedhof nach einer Karte namens Command Tower durchsuchen, sie vorzeigen, auf die Hand nehmen. Ja. Es ist so genial. Ich finde es so witzig. Es ist einfach was sie die ganze Zeit hätten machen müssen. Ja. Es ist wirklich, man könnte ja sogar hingehen und sagen, okay, man kann das auch mit Solring machen und so weiter und so fort. Aber so Tower Winder einfach so suche den wichtigsten Part im Commander raus, neben Solring. Finde ich genial.
Ich finde es auch super witzig, auch wenn ich zugeben muss, es war erstmal komisch, so eine spezifische Karte in so einem random Text zu haben. Also gerade sowas wie Command Tower, mich hat's irgendwie an Yu-Gi-Oh! Erinnert so ein bisschen, wo man halt sagt so, okay, absolut, such dir deine blauäugige Karte oder dein Dark Magician Karte raus oder sowas. Und das hatte halt irgendwie so diesen Vibe, aber du hast schon recht. Allein, dass der Reach Death Touch hat, auch wenn er nur eine 1-1 ist, blockt der halt auf jeden Fall was weg. Und wenn du den ausgespielt hast, hast du halt mit dem Command Tower schon, sag ich mal, das erfüllt, was du halt damit haben möchtest. So, das tut er dir halt einfach dein bestes Land raus, im besten Fall.
Ja.
Wobei es natürlich ein bisschen awkward ist, den quasi nach einem Command Tower zu spielen. Weil ich meine, du kannst noch mal dein Deck durchsuchen und du kannst dein Deck noch mal mischen, aber
man kann auch aus dem Friedhof finden, wenn der kaputt gemacht wurde.
Das stimmt wiederum. Aber eine sehr spannende Karte auch. Habe ich mir auch angeguckt und dachte mir so, interessant, ob da jetzt bald mehr von kommt. Von wegen, da kommt irgendwann der Ringwinder oder sowas. Und dann suchst du dir einen Solring raus. Aber ja, Grand Larceny finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend. Gehen wir mal noch auf das nächste Deck. Das ist das Desert Bloom Deck, was ich auch interessant finde, aber ich glaube nicht, dass es mir so gut gefällt, weil es ist wieder eine Thematik, die schon ein bisschen häufiger bedient worden ist. Und zwar ist es Desert Bloom und es ist so ein bisschen ein Naya Landfall Matters Deck.
Das in diesem ist so Fall ausgelutscht. Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Haben wir schon?
Es
haben
könnten
schon
nur noch Enchantments sein. Es könnten nur noch Enchantments sein. Nur Enchantments wäre noch schlimmer.
Genau, das wäre dann wieder ein wiederkehrendes Element. Aber angeführt wird das Ganze von Yuma, Proud Protector, ein 8-Mana, aber dazu kommen wir gleich noch. 5 generische, ein rotes, ein grünes und ein weißes für ein 6-6 Human Ranger. Und dieser kostet nämlich 1 weniger für jedes Land, was du in deinem Friedhof hast. Da kommen wir quasi wieder zum Deal. Okay, alles klar, Lands matter. Ja. Und wenn er ins Spielfeld kommt oder attackiert, kannst du ein Land sacrificen. Wenn du das machst, zieh eine Karte, so ein bisschen Gitrock-Monster. Und dann immer, wenn ein Desert in deinen Friedhof gelegt wird, kreiere ein 6-2 Green Plant Warrior Creature Token with Reach. Und das ist der neue Token aus dem Set, auf den auch, glaube ich, der zweite Commander so ein bisschen drauf spricht. Das heißt hier, man will Fetchlands haben, man will irgendwelche Möglichkeiten haben, die Länder wieder aus dem Friedhof reinzuholen. Man möchte am liebsten alle Deserts spielen, die es im Spiel gibt. Oder sie irgendwie zu Deserts machen, damit man halt eben, seine Karten suchen will. Ja, was sagst du zu dem Landfall-Deck?
Wie fasse ich das jetzt freundlich? Müll! also, es sagt schon viel aus, wenn das Set die teuerste Karte, also das Deck hat die teuerste Karte von allen Commander-Karten drin. Das ist ein Reprint of Zendikar Rising für, ich glaube, 12 oder 13 Euro. Ja, mit Ancient Green Warden.
Ja.
Und es ist das billigste Deck, wenn man die Karten einzeln kauft. Mit Abstand. Weil da ist halt nichts drin.
Also ist wirklich. Es gibt noch so Sachen wie Oracle of Muldaya, was noch ganz nett ist, aber ja, ich stimme dir zu, so Reprint.
Es kostet halt auch nicht mehr wirklich viel. Ja. Hier ist kein Reprint drin. Die neuen Karten sind super langweilig, weil sie sich halt nur auf Deserts beziehen. Und Deserts sind halt Müll.
Ja.
Also, es ist einfach der Punkt, wo ich halt sage, Wir haben hier Möglichkeiten, die alten Deserts aus Amonkhet und so weiter zu spielen. Und so ein paar von denen sind auch da drin. Vor allem die, wo man sagen kann, hey, du kannst hier eine Desert opfern, um irgendwie 2 Schaden zu schießen. Oder um den Friedhöfe zu exilen, was dem Reanimator-Spieler wahrscheinlich fürchterlich auf den Sack geht. Oder um allen Kreaturen +1/+1 zu geben. Und das ist halt, Deserts sind halt nicht gut. Ich find's okay, dass man das sagt, okay, wir wollen das irgendwie reinbringen. Aber das hätte man anders machen müssen. So, muss ich echt sagen, es ist so Müll.
Ja, ich meine, ich glaube, was man sagen kann, wenn man an einen Lands Matters Deck Interesse hat, hat man hier viele Sachen, die schon eine ganz gute Grundlage bieten. Du hast dein Scoot Swarm drin, Oracle of Muldaya, Ramen Up Excavator. Du hast ein paar Länder, die ganz nett sind, sowas wie Crows and Verge, aber im Großen und Ganzen ist es halt jetzt auch nichts sonderlich Krasses. Hier ist auch wieder so ein bisschen schade, dass sie halt so eine Budget-Mana-Base haben, weil eigentlich, also gerade hier würden halt so viele Fetchlands wie möglich halt Sinn machen. Also so eine Prismatic Vista, seine Fable of the Mirrorbreaker. Jeder der Original-Fetch-Länder, einfach nur, weil man eben Landfall sehr häufig triggern möchte und viele Karten im Friedhof haben möchte, also viele Landkarten. Auch sowas wie Field of the Dead ist der krasseste Finisher für eine solches Deck. So, die fehlen halt alle hier, was natürlich auch irgendwo Sinn macht, weil man will es ja auch nicht zu stark machen. Aber ja, es ist so ein bisschen halbgar, muss man sagen. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass vielleicht ein bisschen was mehr dabei ist. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt so ein bisschen generisches Zeug. Also ja, ich bin auch nicht der größte Fan dafür.
Auch Müll genannt. Und das zieht sich ja leider so weiter, wenn man sich zum Beispiel den Second Command anguckt.
Ja.
Der einfach ein geiles Artwork hat, by the way.
Der aber ist super
Kiri,
cool.
Talented Sprout, ist ein 4-Mana, davon ein Naya, 0-3 Pflanzenkreatur, die sagt, andere Pflanzen und Treefolks bekommen +2/+0. Und zu Beginn des Pre-Combat Main Phase bringen wir ein Plan, Treefolk oder Landkarte aus dem Friedhof auf die Hand zurück.
Ja.
Auf die Hand zurück. Wir geben Treefolks +2/+0.
Ja. Also
alles daran ist Quatsch. Ich versuche hier die ganze Zeit liebe Worte zu finden, damit wir zumindest irgendwie noch von 12-Jährigen gehört werden können. Aber was zur Hölle ist, also das Ding ist einfach, das ganze Deck ist so mies.
Ich muss aber sagen, eine Karte, die auch drin ist, die ist ziemlich cool. Und zwar Rumbleweed, einfach nur, weil es ist groß und dumm und ich feiere es mega ab. Es ist 11 Mana, 10 generische, ein grünes für ein 8-8 Plant Elemental und der kostet eins weniger für jedes Land in unserem Friedhof. Wo haben wir das schon mal gehört? Natürlich auch unserem Commander. Und es hat Vigilance, Reach und Trample. Und wenn es ins Spielfeld kommt, bekommen andere Kreaturen, die wir kontrollieren, +3/+3 Trample bis zum Ende des Zuges. Also es ist so ein Overrun-Effekt, so ein bisschen Crater of Behemoth at Home. Also nicht so gut wie Crater of Behemoth, aber immer noch lustig genug. Und halt, es synergiert ein bisschen damit. Es hat diese Plant-Geschichte. Aber ja, es ist auch nicht mein Fall von Deck, muss ich auch dazu sagen. Es spielt ein bisschen eben mit Plants, mit Treefolks, aber auch mit Land Matters. Dafür fehlen aber so ein bisschen die Fetchlands. Und ich glaube, mit Yuma könnte man ein ziemlich cooles Deck machen. Aber ich glaube, das ist nicht das Deck aus der Box raus. Also so ein bisschen in die Kategorie Most Wanted im Sinne von, müsste man auf jeden Fall noch dran arbeiten.
Ich würde viermal Most Wanted kaufen, bevor ich hier das Ding überhaupt noch in die Hand nehme.
Da sind immerhin die Reprints drin.
Ja.
Das stimmt. Aber ja, kommen wir mal zum letzten Deck, was meiner Meinung nach den stärksten Commander hat aus der Reihe. Weil ich habe schon sehr viel darüber gelesen, wie broken das wohl ist. Und zwar ist es Quick Draw, ein Izzet-Deck, ein blau-rotes Deck, was mit Spells funktioniert, wie gefühlt jedes Izzet-Deck. Und der Commander Stellar Lee, Wildcard, 3 Mana, 2-4, Legendary Creature, Human Rogue. Immer wenn wir unseren zweiten Spell, jede Zug, casten, können wir die oberste Karte unseres Decks eben exilen und diese bis zum Ende unseres nächsten Zuges spielen. Und dann der eigentliche Effekt ist, tappen, wenn sie natürlich dann entweder Haste hat oder eine Runde schon liegt, kann man sie tappen und eine Target Instant oder Sorcery Spell, die wir kontrollieren, kopieren. Das können wir aber nur machen, also neue Targets auch für die Kopie natürlich entscheiden. Aber wir können das nur aktivieren, wenn wir 3 oder mehr Spells diese Runde gespielt haben. Und was ich gehört habe, ist insane. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Weil grundsätzlich jeder Spell, den wir als dritten Spell in einer Runde casten, der irgendwo draufstehen hat, entweder draw a card, im besten in der Kombination mit untap target creature oder untap target permanent, geht einfach infinite mit ihr, oder?
Wieso infinite?
Weil du quasi, du castet ein untap target creature draw a card, dann tappst du sie, kopierst den untap und draw a card quasi, dann hast du sie dann enttappt. Du hast aber immer noch eine Kopie auf dem Stack, die kannst du wieder kopieren. Und dann kannst du quasi super schnell ein Setup kreieren, um quasi dein gesamtes Deck zu ziehen und dann Thassa's Oracle. Oder übersehe ich irgendwas?
Ne, das ist vollkommen korrekt. Das ist halt, aber nicht nur das ist insane. Also sie ist wirklich insane, wenn man das so macht und dann auch Infinite geht damit, klar. Aber alleine schon die Möglichkeit, mit dem zweiten Spell eine Karte zu exilen und diese Runde casten zu können, nochmal zusätzlich nicht gesagt zu haben. Und das ist so sick, weil es ist einfach der zweite Spell. Das heißt nicht die zweite Instant oder Sorcery Spell.
Ja.
Sondern der zweite Spell exiliert schon. Allein das ist schon super broken in so Decks. Und dann wirklich noch eine Instant oder Sorcery zu kopieren, ist halt gerade auch in diesem Deck, wo halt wirklich krasse Instant und Sorceries drin sind, wirklich, wirklich cool, tatsächlich, muss man einfach sagen. Also selbst wenn man sie nicht als Combo-Dame spielt, ist es einfach ein geiler Commander.
Total. Und ich meine, dieser Archetyp mit sowas wie Niv-Mizzet Parun, der hier auch drin ist, war ja eigentlich auch schon stark genug, einfach mit jedem Spell, den man castet, noch Value zu ziehen, eine Karte zu ziehen. Immer wenn du eine Karte ziehst, machst du einen Schaden. Das war schon stark genug. Jetzt hast du hier quasi die Infinite-Combo-Maschine mit allem Möglichen, was halt eine Kreatur enttappt. Oder ich habe eine Liste gesehen von Karten, die alle Infinite gehen. Das sind alles so Commons und Uncommons, die halt so, ne, so Hidden Strings Geschichten und so weiter, wo du dann, ne, die immer wieder Mana erzeugen kannst, wenn du sie mit einem Land und so. Und ja, es gibt super viele Möglichkeiten, mit ihr halt eben Infinite zu gehen und halt eben mit diesen ganzen Spell Matters Geschichten dann auch zu machen, wie zum Beispiel Niv-Mizzet dabei zu haben. Du kannst 100 mal ein Spell kopieren und für jedes Mal, wo du sie castest, kannst du einen Schaden pingen. Und das hat mich mega, mega überrascht. Vor allen Dingen, weil dieser Archetyp eben schon so stark ist und kriegt noch weiteren Support, wie zum Beispiel in einer neuen Karte, und zwar Thunderclap Drake. 2 Mana, 2/1 mit Fliegen, und er hat halt den Goblin Electromancer Text. Also Instant und Sorcery Spells kosten eins weniger. Darüber hinaus kann man ihn von noch für 3 Mana sacrificen und die nächste Instant und Sorcery Spell kopieren. Für jedes Mal, wo man den Commander aus der Command Zone gecastet hat. Was halt im Late Game, und ich gehe davon aus, dass wenn man weiß, wie Stella Lee spielt und man sie in der Command Zone sieht, wenn man sie so schnell wie möglich loswerden, das heißt, man kann selbst dann damit noch Value draus ziehen, selbst wenn man sie 3 oder 4 Mal gecastet hat. Also so ein bisschen, was das Deck natürlich highlighten soll, ist die Plot-Mechanik. Und ich glaube auch viele neue Karten, sowohl aus dem Set als auch aus dem Deck, sind besonders gut eben mit Plot, dass man eben sagen kann, okay, 3 Spells casten, alles klar, ich investiere das Mana vorher und baller die dann alles in einem großen Zug quasi raus. Aber ich find's auch spannend mit Storm, oder? Ist das vielleicht ein bisschen zu too much gedacht?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Storm tatsächlich damit auch sehr, sehr gut kommt. Und ich muss sagen, am Ende des Tages sind wir bei einem sehr, sehr starken Commander-Deck insgesamt mit sehr vielen verschiedenen Möglichkeiten, einfach was zu machen. Also es ist halt schon so, dass wenn wir hier viele einzelne Karten drin sehen, dieses ganze Deck sehr stark Spellslinger, also so heißt ja der Archetyp, wenn man ganz viele so Instant Sorceries hintereinander castet, einfach stark supportet. Und da ist diese Karte halt nicht die einzige, die das stark supportet. Ja. Sondern es gibt ja auch viele andere, auch starke Reprint-Sachen drin, wie zum Beispiel der Shark Typhoon, der Carsten was gibt.
Der ist sehr gut.
Auf dem Weg zum Storm, wenn der Storm gemacht wird. Arcane Bombardment ist halt auch richtig sick dabei, weil man auch richtig, richtig krass was machen kann. Wir haben Winged Boots hier drin, die einfach noch mal Ward 4 geben, was einfach nice ist. Und ja, es sind so viele schöne Sachen hier drin. Inklusive meine Lieblingskarte, der Thunderclap Drake.
Oh ja.
Hast du den schon gesehen?
Den hab ich schon gesehen, der ist ziemlich cool, ja.
Ja, mit 2 Mana, 2/1 fliegend Instant Sources kosten 1 Mana weniger. Für 3 Mana können wir den opfern. Und wenn wir den nächsten Instant Source wieder spielen, kopieren wir ihn für jedes Mal, wo wir den Commander aus der Command Zone geholt haben. Und das alleine zeigt schon so, also das ist ja schon ein Starter on itself für so ein Storm-Deck. Und tatsächlich ist es ja so, dass sie sogar eine Storm-Karte reingeprintet haben.
Yes, den Crackling Spellslinger, den ich auch ziemlich cool finde. Und also, es ist ein bisschen schade, dass er so teuer ist, weil ich glaube, der könnte nochmal Storm in Eternal-Formaten vielleicht vorantreiben, weil ich glaube, 5 Mana ist ein bisschen viel. 5 Mana, 3 generische, 2 rote für einen 2/2 Creature Wizard mit Flash. Und wenn er ins Spielfeld kommt, wenn du ihn gecastet hast, wird der nächste Instant- und Sorcery-Spell, den man eben danach castet, bekommt Storm. Und dann können wir den Traum leben von Lightning Bolt mit Storm oder was auch immer man eben gerne mal machen möchte. Irgendwie Torment of Hellfire mit Storm. Einfach mach's noch mal, warum nicht?
Ein paar Mal vor allem.
Ja, ist der noch mal halt so. Wäre der was für Legacy? Kann man den irgendwie Legacy Storm oder so?
Nee, ist zu. Wir haben schon gut genug Storm-Karten. Lustigerweise haben wir auch in diesem Set noch eine zweite Storm-Karte, die ein Power Creep ist von einer alten Storm-Karte mit Elemental Eruption. ist sozusagen Dragonstorm, wo man früher für 7 Mana 5-5 Drachen bekommen hat, bekommt man jetzt für 6 Mana 4-4 Dragon Elemental mit Pros.
Oh, krass.
Und das ist halt schon geil. Und da haben wir halt zwei Storm-Outlets sozusagen, mit denen man halt was machen kann. Ja. Und mit dem Crackling Spellslinger ist es halt auch so, dass man sagen kann, okay, wir können in sowas wie Preordain gehen, in Opt, in Ponder oder sonst was. Aber wir können damit halt auch möglicherweise zwischendurch mal ein bisschen Chaos anmachen, zum Beispiel mit Chaos Warp, irgendwie 10 Chaos Warps casten.
Ja.
Oder Expressive Iterations, wo wir einfach unser halbes Deck wegdecken oder so. Es gibt eine Menge Möglichkeiten im Deck, wirklich eine Menge Möglichkeiten.
Ja.
Und dafür finde ich es auch super, super schön gestreamlined. Ich meine, es ist ein zweifarbiges Deck.
Ja.
Das muss man jetzt dabei sagen. Und es ist das teuerste Deck, das zweifarbige Deck. Danach kommt Most Wanted, danach kommt, also von dem Value da drin ist, danach kommt das Gaunty-Deck und danach kommt eben das Müll-Desert-Deck. aber es zeigt halt auch, dass da ganz, ganz viele Karten drin sind, die einfach wirklich immer noch stark sind. Es ist sowas wie Windfall drin, Mitzigs Mastery war bis neulich richtig teuer. Und auch die neuen Karten, wenn man so Lock and Load hat zum Beispiel, mit Plot, wo man für 3 Mana eine Karte ziehen kann und dann nochmal für jede Instant or Sorcery, die man in diesem Zug gecastet hat, nochmal eine Karte zieht. Das heißt, man plottet die früh genug und macht die in seinem Stormzug und sagt so, ich habe hier 20 Karten.
Und vor allen Dingen, ne, es ist so ein generischer Archetyp, in Anführungszeichen. Man hat ihn auch schon häufiger gesehen. Aber man hat ihn auch häufig in Booster-Sets gesehen. Also denk zurück an Ravnica, was hat die Izzet-Gilde gemacht? Guck nach Strixhaven, was gibt's mit Magecraft, was man damit kombinieren kann? Welchen Fokus kann man da irgendwie finden? Ich will noch zum Beispiel den zweiten Command, nur ganz kurz auf ihn einzugehen, auch noch ziemlich spannend, ihn auch als Commander zu nehmen, wenn man jetzt nicht Broken Combos machen möchte mit dem Hauptcommander, ist Eris Roar of the Storm ein 10 Mana, 8 generische, ein blaues, ein rotes, aber da kommen wir zugleich. 4-4 Legendary Creature Elemental Warlock, der 2 weniger kostet für jeden unterschiedlichen Mana-Value unter Instant und Sorceries in unserem Friedhof. Das heißt, da wird so ein bisschen die Bandbreite, nicht nur Cantrips zu spielen oder so Ein-Mana-Sachen zu spielen, wird da ein bisschen belohnt. Und es hat halt eben die Möglichkeit, mit 5 Spells quasi ihn kostenlos oder halt nur für 2 Mana casten zu lassen, selbst wenn man ihn schon einmal aus der Command Zone gecastet hat. Er selbst hat Flying und Prowess. Und darüber hinaus, wenn man den zweiten Spell jeden Runde gespielt hat, kann man oder macht man einen 4-4 roten Drachen Elemental Creature Token mit Flying und Prowess, was ja genau dieser Drachen ist wie von dem Stormspell, den du eben meintest. Genau. Das heißt, das alleine belohnt schon wieder diese Spellslinger-Richtung, selbst wenn man nicht in eine Endlos-Kombo gehen möchte. Und ne, also ich finde das Deck unfassbar stark, hauptsächlich halt eben wegen dem ersten Commander, aber auch, weil der eben der Archetyp von Izzet Spellslinger eben schon sehr beliebt und schon sehr gut ausgebaut ist. Es gibt noch mal sehr gute neue Karten. Und das
ohne, dass er halt so langweilig ist wie Grün-Weiß X Enchantress oder Grün-Weiß X Lands.
Genau. Und das ist halt eben, das ist halt auf jeden Fall, ich glaube, das Deck, womit ich am meisten so aus der Box direkt spielen würde. Einfach nur, weil der Archetyp ist ziemlich klar. Das Deck macht halt schon echt sehr viel Spaß zu spielen. Aber wenn du die 4 Decks jetzt, sag ich mal,
als erfahrener Spieler.
Als erfahrener Spieler, ja, genau. Man muss wissen, wann man.
Das ist halt wirklich wichtig zu sagen, ja.
Genau.
Das würde ich keinem Neuling in die Hand drücken.
Ja. Wie würdest du denn diese 4 Decks ranken, wenn du sie jetzt ranken müsstest? So, sag ich mal, 1, das Top-Deck sollte man auf jeden Fall einpacken und 4 auf gar keinen Fall anrühren.
Ja, Quickdraw ist tatsächlich neben Most Wanted bei mir relativ weit oben.
Yeah.
Grand Lancery ist dadurch, dass man immer noch sehr viel über Spelltable spielt und das Deck null für Spelltable geeignet ist, nicht an zweiter Stelle, sondern halt dann tatsächlich das schlechtere Deck mit Most Wanted, genau. Dann kommt das Grand Lancery, dann könnt ihr, keine Ahnung, euer Geld Obdachlosen spenden oder sonst, soll es immer noch alles sinnvoll, ihr könnt es verbrennen, das ist sinnvoller, wie Desert Bloom kaufen. Das kommt so weit abgeschlagen, dass ich dafür, keine Ahnung, irgendwas anderes kaufen würde.
Naja, ich glaube, meine Reihenfolge wäre ein bisschen anders in der Mitte, aber grundsätzlich das Gleiche. Also Quick Draw würde ich auf jeden Fall mir kaufen, um es halt selbst zu spielen. Und weil ich von dem Archetyp noch nicht viel habe, würde ich mir das als Grundstock irgendwie zusammenlegen wahrscheinlich. Dann auf 2 und 3, je nachdem mit welchem Fokus, wäre entweder Grand Lancery, wenn ich es spielen wollen würde, in der Gruppe, mit meiner Commander-Gruppe oder sowas, also on Table, nicht on Spell Table. Wenn ich das Deck auseinandernehmen möchte, um eigene Decks zu bauen, dann wäre es Most Wanted und wie gesagt, spielerisch eben umgekehrt. Aber mir auch auf der letzten Platz wäre auch das Desert Bloom, was ich mir tatsächlich nur oder was ich nur empfehlen würde zu kaufen, wenn man wirklich Bock hat auf ein Landfall-Deck und selbst dann müsste man noch mal gucken, ob nicht die einzelnen Parts von Landfall auch günstig
oder
genug sind.
Oder das 20-Euro-Deck, was man vor ein paar Jahren noch bekommen hat, das kriegt man immer noch für 25 Euro.
Ja,
das kriegt man halt immer noch für 25 Euro.
Das hatte quasi alles, was dieses Deck auch drin hatte. Also so
ohne Desert-Müll.
Ohne Desert-Müll. Aber genau, das soweit erstmal unser Überblick zum den Commander-Decks von Outlaws of Thunder Junction. Wie seht ihr das denn mit den vier Commander-Decks? Gab es da ein Thema, was euch interessiert hat? Habt ihr schon jetzt Pläne für die neuen Legendaries? Wollt ihr Infinite-Combos mit dem Izzet-Deck bauen oder wollt ihr dann doch lieber so ein Creature-Legendary-Matters oder vielleicht das Treasure-Deck bauen, was wir vorgeschlagen haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu lesen. Und dann springen wir mal noch ganz schnell ins letzte Thema. Wir sind zwar schon ein bisschen spät dabei, aber
echt spät unterwegs, aber es ist wichtig.
Genau, aber es ist wichtig und zwar die neue Secret Lair Superdrop 2024 mit dem Namen Equinox. Was auch immer das ist, was auch immer es heißt, ich weiß es nicht. Es ist die Secret Lair Superdrop mit den Fallout Secret Lair Decks plus nicht Decks, sondern Sets plus noch ein paar extra Dinger. Was hast du davon so mitbekommen? Also es ist ja auch wieder eine neue Secret Lair Drop mit limitiertem Stock. Dafür soll es anscheinend schneller kommen. Was hast du mittlerweile davon so mitbekommen?
Also ein Set ist schon ausverkauft. Wir haben heute, wie gesagt, Dienstag, am Montag kam es raus. Ein Set ist ausverkauft. Und ich verstehe nicht, warum dieses Set ausverkauft ist. Ich bin aber also anscheinend nicht Target dafür. Wir kriegen einen der hässlichsten Karten obendrauf, wenn du $99 ausgibst und ein Secret Lair Bundle kaufst, wovon du übrigens nur noch zwei Stück kaufen kannst, weil alle anderen Bundle hatten dieses Secret Lair, was du nicht mehr kaufen kannst drin, was halt, es ist doch so dumm. Wir haben Karten, die wir jetzt bekommen können oder auch nicht in den Fallout Secret Lair.
Ja. Ja, es ist eine spannende Produktpalette, die wir haben hier. Ich gehe mal ganz schnell durch, was für verschiedene Boxen wir haben. Wir gehen jetzt nicht auf alle individuellen Karten ein, sondern auf die, die wir speziell finden. Aber es gibt insgesamt, wenn ich das hier richtig sehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Secret Lair Drops, die man sich kaufen kann. Davon sind 3 Fallout thematisiert. Wir haben einmal Secret Lair X Fallout Vault Boy Edition, wo dann eben der Vault Boy auf verschiedenen Karten drauf ist. Dann haben wir Points of Interest, was eine Fallout-thematische Land-Collection ist. Dann haben wir Special, was auch eine Fallout-inspirierte Kartensammlung ist, die sich auf diesen Ability-Score von Fallout eben bezieht. Dann haben wir Featuring Phoebe Wahl, was eine Künstlerin ist, die normalerweise keine Magic-Artwork macht. Wir haben Artist Series Rowena Kai, die schon eben ausverkauft ist. Das heißt, eine weitere Artist Series mit einem sehr interessanten Kartenaufbau, aber vielleicht dazu später mehr. Und zu guter Letzt haben wir noch Diabolical Dioramas, was auch da wieder so einen stilistischen Sinn irgendwie dahinter hat. Ich find's ein bisschen komisch. Klar, Fallout, Zigulär, es machen Sinn. Dann die zwei Artist-Sachen, einmal mit Phoebe Wahl und mit Rowena Kai machen Sinn. Aber warum ist dann das die letzte Box, sag ich mal, anders thematisch gesehen, wenn es auch alles von einem Künstler ist, oder?
Wie meinst du das?
Also diese Diabolical Dioramas, ist das nicht alles von einer Künstlerin?
Doch. Das hatten wir aber schon öfter.
Das finde ich weird.
War etwas. Ja, das ist oftmals so, wenn einfach Leute einfach Artworks einsenden, mehrere Artworks einsenden und dann einfach irgendwann so viele gesagt wird, dass sie sagen, komm, wir machen einfach ein komplettes Ding damit. Das hatten wir schon öfter. Das war zum Beispiel auch bei den Goblins so tatsächlich, wir da ja Witch of the Barge. Das war ja auch kein Secret Lair Drop mit explizit auf den Künstler oder die Künstlerin bezogen. Und dazu kommt dabei, dass die gerade in diesem Teil alle leicht ähnlich sind, aber nicht gleich.
Ja.
Also das muss man einfach dabei sagen. wir haben halt, wenn du jetzt zum Beispiel das Ruwina Kai nimmst, das ist ja mit den Tarotkarten sozusagen. Es sehen aus wie alte Tarotkarten. Das habe ich schwerwürdig genommen. Und die sind alle im selben Stil. Die sind alle rausgesetzt. Und das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Absprache mit, hey, wir möchten dich gerne dabei haben. Welche Karten möchtest du haben? Sie sagt oder er sagt, welche Karten sie haben wollen. Die Geschichten darüber haben wir schon tausendfach gehört. Auch schon von Personen, die gesagt haben, boah, dann mache ich jetzt alles Swords of Fire and Ice, Light and Shadow und so weiter und so fort in einer Box. Und Wizard dann gesagt hat, nee, so geht das aber
da
nicht.
Das ist ein bisschen viel, und, aber
Genau. Und genau sowas in dieser Art ist es halt eben genau nicht. Sondern es kann eben sein, dass dann eben auch gesagt wurde, hey, du hast einfach so viel eingesendet, wir finden es ganz cool, wir packen es zusammen in einen Secret Layer und du kriegst halt so ein bisschen so eine Thematik dazu. Mhm. Und die Thematik hier ist ja wieder, du kannst Karador, der mit dabei ist, also Groves Chieftain, tatsächlich spielen und die anderen drei Karten halt in dem Commander-Deck spielen.
Das stimmt, ja, das passt.
Dementsprechend ist es das einfach nicht der Fall. Wohingegen zum Beispiel bei Föbeval tatsächlich einfach alles gleich aussieht. Es ist alles im gleichen Stil. Es ist alles in so einem, ich sag mal, ja,
Märchenbuch, fast schon Fairytale,
ja, genau,
irgendwas, sowas.
Genau, ne? Stil, so Wassermalfarben, würde ich jetzt tatsächlich sagen.
Ja, sowas, ja.
Ohne das irgendwie auf Kinderniveau runterzuziehen, weil das ist alles andere als Kinderniveau, was das hier ist.
Aber sie ist Children Book Autor, also
ja,
passt schon.
Aber das sieht man auch tatsächlich. Es passt wirklich gut. Es sind okay Karten drin, es sind Karten, die man halt auch so kennt und so. Und es ist ja auch eine Commander drin. Die anderen Farben passen dazu. Wir haben hier Alela mit drin und eben Dorf Destinies und sowas, wo halt, wo man sagt, hey, man kann einfach ein cooles Fairy-Ding daraus bauen und so ein Fliegeding und so. Und das passt alles ganz gut zusammen. Was ich wirklich, wirklich weird finde, ist, dass wir das Secret Lair Fallout Special bekommen haben. Weil das Special ist, wir haben eine Karte für jeden Buchstaben von dem Wort Special bekommen.
Ja, macht Sinn.
Ja. Und das hatten wir schon mal mit dem Pi, wo dann auf einmal die Pi-Zahl 3,41 irgendwas war. Und hier haben wir halt Karten drin, wo ich mir gedacht habe, so, das sind 7 Karten. 7 Karten für den Preis von 35 Euro.
Ja.
Dafür kriege ich sonst nicht mal 4.
Und das
auch
ist
in
schon
den anderen
Secret-Layer
kriegst du so 5 oder halt auf einmal 4. Und da muss ich sagen, das ist ganz, ganz, ganz weirder Shit, was da abgeht. In einem ganz weirden System, wo ich sage, also das finde ich fragwürdig. Ja, ich verstehe, dass es von der Idee her ganz cool ist. Und es sind auch coole Sachen drin, sowas wie Steel Shapers Gift, Idyllic Tutor und so weiter und so fort. Keine Frage. Aber 7 Karten, wo wir sonst 4 bekommen, es geht doch. Warum kriegen wir nicht immer so viele?
Ja, total. Also es war ja auch genauso mit dem mit diesem komischen Film-IP mit Andre the Giant als Stout. Ja. Genau, da war sie auch so viele Karten. Was ich eigentlich immer schön finde, wenn sie das machen. Aber es macht dann noch ein bisschen weirder, wenn man dann sowas sieht wie eben die Artist Series oder eben ne Diabolical Diorama, wo nur 4 Karten drin sind, wo ich mir denke, 5 sollten es eigentlich so standardmäßig sein. Aber ja, also vielleicht nur ganz kurz auf die Nicht-Fallout-Sachen einzugehen, was, glaube ich, für mich besonders ist, tatsächlich das Aethervial in der Artist Series Ruwina Kai drin ist. Dabei sind halt noch Arcane Signet, Sword of the Animist und Inala, Archmage Ritualist. Aber das Problem ist, die ist auch schon ausverkauft. Das heißt, davon ist Foil, Non-Foil und die Bundles mit ihr sind tatsächlich schon ausverkauft zum Zeitpunkt der Aufnahme. Diabolical Dioramas, ich finde Aura Shards ist ein stronger Reprint. Ich mag den Stil auch sehr. Feed Artisan ist auch so eine Karte, die ich glaube, immer einen Tacken teurer ist, als ich dachte, dass sie ist. Weil
wird in Legacy tatsächlich gespielt.
Ah, okay, interessant. Daher kommt es dann wahrscheinlich.
Und ist ein geiler Commander.
Genau, ist ein geiler Commander. Föbeval ist so ein bisschen, fällt ein bisschen ab mit sowas wie auch Dockside Chef, was eine coole Karte ist, aber halt eine random Common aus Kamigawa Neon Dynasty ist und auch nicht so viel wert ist. Swords to Plowshares haben wir halt in jedem Commander-Deck gefühlt und die einzige Karte für mich von Interest ist halt entweder Dorf Destinies oder Alela Artful Provocateur. Und dann haben wir halt eben die ganzen Secret Lair-Geschichten mit Fallout, wo, glaube ich, auch gerade diese Points of Interest-Geschichte ist auch ein bisschen komisch. Also wir haben Bajuka Borg, Command Beacon, Fabled Passage, Reflecting Pool und Reliquary Tower. Wahrscheinlich die 5 Karten, die man am ehesten als Utility-Karten in einem Commander-Deck generischen Typs spielt. Aber ich weiß nicht, spricht dich das an? Findest du das irgendwie cool oder ist das was, wo du sagst, okay, das willst du unbedingt haben oder eher dann
doch
nicht?
Da ist auf jeden Fall Value drin. Also Fable Passage ist nicht günstig.
Mhm.
Und wenn man es sich dann voll kauft, mit Command Beacon in voll, kostet, glaube ich, ein Zehner. Buyuka Borg kostet, glaube ich, so 12 bis 15 Euro. Fable Passage in Foil kostet halt auch ein bisschen was, irgendwie 3, 4, 5, 6 Euro. Ja, Reflecting Pool kostet ein bisschen was. Es ist zumindest generischer Value da drin.
Ja.
Die Artworks muss man mögen. Ich bin von den Artworks halt kein Fan. Aber sie sind an für sich ganz cool. Und man kann ja auch eine ziemlich coole Karte daraus ziehen.
Genau, das hab ich eben nochmal nachgelesen. Aus irgendeinem Grund ist das halt diese Information so ein bisschen weird verteilt. Ich habe jetzt die Seite von Bethesda gefunden, wo über die Secret Lair Drop gesprochen wird. Und zwar ist es so, dass in der Special, die du eben schon meintest, Secret Lair wird eine Full Art, in der Special und in der Points of Interest Secret Lair Drop wird als Bonuskarte ein Wastes drin sein, also der Basic Land Type für farblose Länder, in eben dem Fallout Artwork, also wo der auf dieser Sonnenliege liegt und alles drumherum kaputt geht. Codex Shredder ist in der Vault Boy Secret Lair als eine Bonuskarte drin und eine sehr schmale Nummer von Mana Vaults können in jeder Fallout Drop eventuell drin sein. Man weiß es nicht. Heißt das dann zum Beispiel, dass wir in den Points of Interest dann zwei Bonuskarten kriegen? Also einmal eine super seltene Mana Vault und eine Waste? Oder man weiß es nicht.
Nee, tatsächlich gehe ich davon aus, dass es ähnlich ist wie mit diesen super seltenen, oh Gott, wie heißen denn diese Karten, wo du so viele von drin haben kannst, wie du möchtest? Diese blauen, diese Shadowborn Apostel.
Ja, Shadowborn Apostel.
Es gab die Möglichkeit, in jedem Secret Lair in der Vergangenheit pro Season eine bestimmte Shadowborn Apostel zu bekommen.
Mhm.
Und die sind bockteuer, weil die wirklich selten sind. Lustigerweise, Tim Gettgen, befreundeter Künstler von uns, hat eine davon gezogen, wenn ich mich richtig erinnere.
Der hat wirklich insanes Glück, was Secret Lair angeht.
Aber also verdient er auch.
Ja, absolut. Aber der hat auch Lord of the Pit in Barcelona abgestaubt. Stimmt. Also
aber absolut krass. Verdient. Also das ist halt so ein Punkt, das gab's immer schon. Und jetzt fangen die Leute sich daran aufzuregen, weil es halt jetzt eine Mana Vault ist und halt nicht irgendwie was anderes. Weil ich hatte auch bis vor kurzem noch diese Artefakte, die es auch gab. Dann gab's so Boots und so und Onitop da und so weiter drin. Das gab's immer schon. Jetzt regen die Leute sich drüber auf. Und ich denke mir so, das existiert schon saulange. Das ist fast schon so lange, wie es Secret Lair gibt. Warum regt ihr euch jetzt darüber auf?
Es gab mal eine Umfrage von Mark Rosewater, der meinte, möchtet ihr, sag ich mal, diese Bonuskarten, möchtet ihr die vorher gespoilt haben oder nicht? Also soll es tatsächlich eine Überraschung sein? Weil manchmal ist es ja auch was Generisches, wie eine Extended Art Sliver oder so, die auch überraschend teuer geworden sind.
Ja, aber das muss ja nicht immer sein. Die Extended Art Sliver könnten halt in einem ganz besonderen Fall der Shadowborn Apostel sein.
Genau. Und das ist halt eben das Ding. Will man darüber halt wissen oder soll es, sag ich mal, so ein Geheimnis bleiben. Und ich glaube, was die Leute halt jetzt aufregt, ist, dass diese Mana Vault in dem Stil mit eben, ne, es ist eine Vault, es geht um Fallout, super heiß begehrt ist, weil halt Mana Vault sowieso eine High-Power-Commander-Karte ist. Und jetzt wissen es die Leute, dass es quasi als random Booster gibt. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie komme ich daran, jetzt wo ich weiß, dass das existiert und jetzt kein nettes Überbleibsel, sag ich mal, dabei ist, wie komme ich daran? Und dann zu hören, dass es random in einem super limitierten, sag ich mal, Crossover Secret Lair Drop, was halt 35 plus Euro kostet, je nachdem, was für Version man irgendwie bestellt, und man hat nicht mal die Garantie, dass es drin ist. Ich glaube, das regt einfach die Leute auf. Dadurch, dass halt Secret Lair, ursprünglich war es ja okay, das sind die Karten, die drin sind, und man kriegt vielleicht einen Bonus noch mit oben drauf, aber du kriegst auf jeden Fall die High-Value-Karten sind auf jeden Fall im Set und du kannst sie innerhalb des Zeitraums so viel bestellen, wie du möchtest und du kriegst auf jeden Fall die Karte zugeschickt. Und jetzt mittlerweile ist es so, es ist limitierter Stock und du hast diesen Gambling-Faktor mit drin, dass du halt eine Mana Vault ziehen kannst, aber nicht musst. Und dann fühlen sich die Leute wahrscheinlich so ein bisschen verarscht im Sinne von, ja, aber das ist doch nicht, was Secret Lair Drop ist. Aber eigentlich hast du recht, dass es das schon immer gab, aber das noch nicht so offensichtlich war. Und ich glaube, gerade in diesem Fall stößt es halt den Leuten saurer auf. Ist zumindest meine Theorie. Ja. Aber
lustigerweise, wenn du jetzt eine Secret Lair bestellen müsstest, welche würdest du bestellen?
Oh, das ist schwierig. Ich glaube tatsächlich, es wäre, wenn ich mir wirklich eine kaufen müsste, wäre es die Special. Weil Propaganda ist eine Karte, die kann man ganz gut gebrauchen. Steel Shapers Gift ist auch ein ganz guter Tutor. Wir haben noch Idyllic Tutor drin. Und Lightning Bolt. Ich mag ja sowieso Mismatched Playsets und da würde die super reinpassen. Ich muss wirklich sagen, von den anderen musste ich schon ein bisschen Abstand nehmen. Also ich finde den Vault Boy Stil ganz cool. Gerade auch die Fallout Vault Boy Geschichte mit dem Cap Collector aka Grand Arbiter Augustin IV. Shit. Das ist schon ziemlich cool, muss man sagen. Also ist ein cooler das ist Stil.
Ich hasse meine Freunde. Secret Lair.
Ja, mit Winter Orb, Trinisphere und Sphere of Resistance ist schon.
Und dem Codex Shredder. Also ist wirklich, also plus Grand Arbiter als Commander. Das Ding ist, es schreit, ich hasse meine Freunde.
Ja, ist das, willst du die holen für deinen Commander?
Ich werde es mir nicht holen, also. Aber das wäre mein, also wenn ich irgendwas kaufen müsste, wäre es das. Danach wahrscheinlich einfach, weil ich eine Aetherfiole mag, Aetherfiole. Oh, aber ansonsten, wenn ich mir eins kaufen müsste, was ich nicht tun werde, aber wenn, dann wäre es das, ich hasse meine Freunde, Secret Lair.
Das ist wirklich, das ist so toxisch kannst du eigentlich auch nur rüberkommen in Commander, wenn du wenigstens das cute Vault Boy Artwork hast, wo du sagen kannst, okay.
Ja, du musst halt viele Communities finden.
Ja.
Das heißt, du musst ganz viel rumreisen und überall sagen, nee, das ist eine 7.
Ja, ist alles eine 7. Und wir haben natürlich noch ein Bonusding, wo wir noch gar nicht gesprochen haben, und zwar der Ignoble Hierarch. So wenn man, wie ist das, wenn man 100 Euro
99 ausgibt, Dollar? Genau, 100 Euro oder halt, und tatsächlich ein Bundle, wovon es halt nur noch die einen Bundle gibt, weil die anderen Bundle sind halt nicht mehr kaufbar, statt den Preis zu reduzieren und zu sagen, okay, dann machen wir ein Bundle ohne das. Nee, es sind gar keine Bundles mehr verfügbar, außer die Fallout-Bundle. Und dann bekommt man ein Rainbow Foil Ignoble Hierarch in, ohne den Künstler, also es hat nichts mit dem Künstler oder der Künstlerin zu tun, aber oh mein Gott, ist das Ding hässlich.
Ja.
Da kannst du ja nichts drauf erkennen.
Das hat auch keinen Rules-Text.
Doch, hat es.
Wo?
Hat es. Auf dem Schlagring sind Tappen für Schwarz, Rot und Grün. Auf dem Oberarm gibt es ein Tattoo, auf dem Goblin steht. Goblin Creature.
Ach du Scheiße, das habe ich ja gar es nicht ist, gesehen.
Ja.
Das ist ja fürchterlich.
Also, wie gesagt, ja. Das Artwork finde ich cool, auch vom Stil her. Ich liebe solche Artworks. Aber als Magic-Karte finde ich das ganz, ganz, ganz schlimm.
Vor allen Dingen dann aber die Mana-Kosten oben rechts sind da nicht im Artwork implementiert. Ja. Hätte der ja auch irgendwie
einen Guthaben und dann rechts oder so. Unten. Dann rechts unten wie so ein halber Tropfen noch das 01 drin.
Ja, oh Mann. Also Respekt für die kreative Findung von Spaces, von Rules-Text. Aber wenn du das gegen mich spielst, gucke ich dich schief an. Also das, das ist auf jeden Fall Sache. Also, naja, aber ich meine, das gibt's immer noch oben drauf. Im Endeffekt, in Anführungszeichen, Gratis-Stuff, wenn man schon 100 Euro ausgibt, dann kann man nicht viel dagegen sagen, aber es ist halt weird, es ist ein weirder Promo. Aber was sagst du final zu dem Superdrop? Ist es eine, die grundsätzlich gut ist, oder glaubst du, hätte man sich die auch schenken können?
Wenn man Fallout mag, kann man die sich nicht schenken. Weil dann wird man sich einfach dieses Fallout-Bundle holen, den Ignoble Hierarch dabei bekommen, dann ist gut. Artist Series, beziehungsweise Featuring Series von Künstlern finde ich immer ganz großartig. Die sind auch alle okay. Und natürlich den theoretischen Halb-Artist Series mit einem sehr coolen Gruselstil, der mir sehr gefällt irgendwie. Es ist halt sehr abstrakt und gleichzeitig sehr, sehr cool. Und am Ende des Tages muss ich sagen, es sind alles schöne Secret Lair Drops geworden. Der Value ist nicht da, aber das liegt auch daran, dass wir auch einfach wie immer sagen, wenn euch die Artworks gefallen, dann kauft's für die Artworks. Und man muss jetzt sagen, bis auf den Ignoble Hierarch finde ich nichts davon so krass irgendwie verwerflich oder man kann's nicht lesen oder sonst was.
Ja,
ja, Pitbull Artwork muss man mögen. Auch die Kindermalbuchfarben muss man mögen. Den Möchtegern-Grusel muss man mögen. Und auch diese Tarotkarten, den Stil. Das wirkt im ersten Moment ein bisschen seltsam. Wenn man weiß, wo es herkommt, muss man sagen, auch dann ist es eigentlich ein schöner Secret Lair Drop. Und da muss ich sagen, es erinnert mich mehr an die alten Secret Lair Drops, wo wir auch schon drüber gehatet haben, aber nicht wussten, wie schlimm es noch wird.
Ja, also ich würde dir auch zustimmen. Ich finde grundsätzlich keiner der Karten auch irgendwie hässlich. Ich mag auch den Fallout-Stil so. Und das ist halt auf jeden Fall schon mal ein großer positiver Punkt. Wir hatten da schon deutlich schlimmere Secret Lair Drops, wo wir über das Artwork sehr viel gehatet haben, wie zum Beispiel das Jurassic Park Ding, wo eine grüne Karte in blau dargestellt wurde und Das hast du jetzt hier nicht, das auf jeden Fall. Ist eine sehr gediegene Secret Lair Drop und wenn euch die Stile gefällt, dann schlagt auf jeden Fall zu. Und ja, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, verpasst man jetzt auch nicht so viel, wenn man da jetzt nicht zuschlägt. Also ist jetzt kein Must-Buy dabei, so wie die, wie heißt die nochmal? Die Commander Drop mit dem Teferis Protection. Ich komme gerade auf den Namen leider nicht.
Du meinst die für die Memory Drop.
Ja, ja, genau, genau, die Memory Drop. Die genau, war halt großartig. Da würde ich sagen, okay, da hätte jeder irgendwie zustimmen, zuschlagen müssen, der irgendwie Commander oder die Karten spielen würde. Das ist es jetzt hier nicht. Man macht keinen riesen Deal. Es ist mehr so eine ästhetische Frage, ob man die Karten mag oder nicht. Aber ja, das soweit zu den Secret Lair Drops, diesmal mit Gambling sozusagen. Wie seht ihr das mit den verschiedenen Stilen und für den verschiedenen Boxen? Nervt euch, dass es nur Limited Stock ist oder sagt ihr, okay, dann macht's das halt auch ein bisschen spannender, die verschiedenen Stile zu sammeln und schnell zu sein? Ist es ein bisschen aufregender oder ich mag einfach Fallout? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord und damit kommen wir auch schon ans Ende von Folge 239 von Radio Ravnica. Hier nochmal ganz kurz der Hinweis, die zwei nächsten Folgen, Radio Ravnica Folge 240 und 41, sind voraufgezeichnet. Das heißt, da gibt's keine News, aber fabelhafte Themen mit einem sehr, sehr schönen Gast. Ich hoffe, ihr schaltet dafür ein, denn ich ziehe in dieser Zeit um und bin im Urlaub. Das heißt, sehr viel Chaos auf meiner Seite, aber das soll euch nicht tangieren. Aber genau, dementsprechend, schaut da vorbei. Und wenn ihr das hier sehr kurz nach der Ausstrahlung guckt, dann besucht auf jeden Fall Marc in Lage beim Kelsor Café, der da am 13.04. Neueröffnung feiert. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt für ein Ask Us Anything, was normalerweise am Ende dieser Folge eben ständ, kommt in den Discord, connectet euch mit der fabelhaften Radio Ravnica Community und nehmt an den tollen Turnieren teil, die da organisiert werden. Ihr könnt uns supporten, indem ihr uns auf YouTube ein Abo gibt. Einmal natürlich Gamery, wo ihr das wahrscheinlich als YouTube-Video guckt, oder aber auch bei MTG Blackset vorbeischauen, der zum Beispiel verschiedene Bonus-Games und Minigames eben bereitstellt und die Kuriositäten von Magic euch vorstellt. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Oh ja. Gebt dem Ganzen ein Like und supportet uns auch gerne auf Spotify, indem ihr uns 5 Sterne gibt. Wir haben Instagram und Twitter, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Holy für das Sponsoring dieser Woche und der Hinweis, dass ihr bei weareholy.com/radioravnica euch das Sortiment anschauen könnt. Und wenn ihr dann was gefunden habt, was euch gefällt, könnt ihr mit den Codes Ravnica 10 10% sparen oder wenn ihr zum ersten Mal einkauft, mit Ravnica 5 5€ sparen. Und unterstützt uns dabei eben noch indirekt. Und wenn ihr uns darüber hinaus noch direkt unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen auf zum Beispiel patreon.com/gamery und werdet dann als Goldunterstützer an dieser Stelle genannt, so wie Adrian S., Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Faria, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Steffen H. und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne und dir viel Spaß beim Umziehen.
Dankeschön, Dankeschön. Wir sehen uns dann mit der nächsten Live-Folge. Das wäre dann 243 aus der neuen Wohnung. Hoffentlich steht dann schon alles. Halt in den nächsten 2 Wochen mit fabelhaften voraufgezeichneten Folgen von Radio Ravnica. In der nächsten Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.